Early Bird Ventures hat definitiv Venture Capital in Deutschland geprägt wie kein anderer Fonds und existiert jetzt seit weit über 20 Jahren, steht jetzt gerade am Generationenwechsel, den sie bekannt gegeben haben mit ihrem neuen 360 Millionen Fonds. Und heute spreche ich mit André Retterath, Doktor der KI und jetzt General Partner und Teil der Nachfolge bei Early Bird Ventures, über die Anforderungen, die sich in der heutigen Zeit an Gründer verändern, wie sich Venture Capital Firmen verändern müssen, warum Generationenwechsel so schwer sind, weil wir gerade einfach in einer Zeit leben, wo alles, was vor 10 Jahren als Startup-Knowledge existiert hat, heute größtenteils überholt ist, sich jede Woche ändern kann und wir herausfinden müssen, wie die fundamentalen Prinzipien auf die aktuelle Zeit zu übertragen sind. Wir sprechen darüber, warum es so leicht ist, irgendwie jetzt initial Momentum aufzubauen, warum es schwer ist, dahinter Substanz zu hängen und zu sagen, hey, wir sind wirklich eine Firma, die jetzt in 10 Jahren noch existieren wird und wo die Reise eigentlich hingehen könnte. Wir müssen uns einmal anschauen, es ist einfach eine sehr ungewisse Zeit aktuell. Deswegen macht es Sinn, mit Leuten zu reden, die diese KI-Entwicklung schon länger verfolgen und nicht erst seit gestern. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, mit André zu sprechen, weil er einfach eine sehr unaufgeregte Meinung hat, eine sehr dedizierte Meinung, die er auch wöchentlich mit 45.000 Lesern in seinem Newsletter teilt. Jetzt haben wir hier eine ausführliche Folge Unicorn Valkyrie mit André für dich. Viel Spaß beim Zuhören. André, ihr habt jetzt bei Early Bird euren neuen 360 Millionen Fonds bekannt gegeben, gelauncht, geclosed, such dir das Wort aus, aber gleichzeitig damit auch eigentlich so einen riesengroßen Schritt in der Firmengeschichte bekannt gegeben. Und zwar so eine, was er sich angebahnt hat, aber so eine Art Generationenwechsel, was heißt eine Art, ein Generationenwechsel, der lange vorbereitet wird, der häufig probiert wurde und nicht immer so gut funktioniert hat. Und mich interessiert neben vielen anderen Themen heute auch so diese Perspektive, weil es ist ja so, dass Henrik und Christian jetzt seit Ewigkeiten gefühlt, schon seit jeher, wenn man sich gefühlt Startup vorstellt und in Berlin und in Deutschland, Early Bird machen. Und dann auf einmal ist so der Zeitpunkt, wo Early Bird neue Gesichter bekommt, unter anderem André, aber auch so, dass sich alles verändert. In einer Zeit, wo sich sowieso schon so viel verändert. Und das finde ich eigentlich eine recht interessante Perspektive. Warum jetzt? Also warum ist jetzt ein Zeitpunkt zu sagen, okay, wir verändern das Early Bird auch nach außen hin offiziell? Ich meine, du bist 10 Jahre in dem Laden. Das heißt, es ist jetzt nicht, als ob das vorher nicht der Fall gewesen wäre. Es ist nur jetzt halt ein Schritt offizieller.
Ja, ich glaube, es ist, Early Bird wird nächstes Jahr 30 Jahre alt und irgendwann wird eine Firma erwachsen und es wird auch Zeit, dass du den Nachwuchs wieder hinterherziehst. Und dafür musst du am Ende die richtigen Strukturen und auch die richtigen Incentives setzen, sodass deine nächste Generation auch nachkommen kann. Wie gesagt, Early Bird 1997 tatsächlich gestartet und hatte viele Auf und Abs, hat die unterschiedlichen Märkte gesehen, ja, also von der Dotcom-Zeit, die Finanzkrise damals mitgenommen, den ganzen Corona-Boom and Bust. Und es ist einfach wichtig, dass du am Ende eine Institution aufsetzt. Wir haben sie alle gesehen. Ja, also ich lerne es selber erst immer mehr zu schätzen, je länger ich in der Industrie bin. Was es für ein großes Achievement ist, dass du wirklich eine Legacy und eine Firma aufbaust. Das ist was anderes, einen Fonds zu raisen und eine zweite oder dritte Fondsgeneration zu raisen, als die gleiche Partnerschaft beispielsweise, im Vergleich zu, du schaffst es wirklich, eine langfristige Investmentfirma aufzubauen. Und durch diese Transition sind wir jetzt die letzten Jahre durchgekommen. Ja, das heißt, ich bin damals zu Early Bird ehrlicherweise über Google gekommen. Also ich bin industriefremd, ich habe technischen Hintergrund und habe damals über eine Mitbewohnerin in den USA von Venture Capital erfahren und habe dann einfach gegoogelt, was der beste VC-Fonds in Europa. Und dann kamen ehrlicherweise immer wieder so eine Handvoll Namen über Europa hinweg. In Deutschland waren das dann überwiegend tatsächlich konsumerorientierte Fonds und Early Bird war damals der einzige, der primär auch wirklich in technische Themen investiert hat. Und insbesondere auch die Early Bird Gründer, die heute auch noch aktiv sind, Christian und Hendrik, sind beides auch promovierte Ingenieure, Luft- und Raumfahrtingenieur, Wirtschaftsingenieur. Und aus dem Grund bin ich damals zu Early Bird gegangen. Ich habe mir da jetzt nicht groß irgendwas beigedacht, sondern dachte mir, es ist eine etablierte Marke, die es offensichtlich geschafft hat, schon durch mehrere Marktzyklen durchzugehen. Die investieren in Themen, die mich interessieren und ich finde die Personen spannend. Und so bin ich letztendlich zu Early Bird gekommen. Und unser Ziel war es, am Ende so eine Meritocracy-Struktur aufzubauen, sodass die Besten Investoren, Investorinnen es am Ende schaffen, in dieser Firma an die Spitze zu kommen und unternehmerisch die Firma auch in die nächsten Dekaden und Generationen reinzuführen.
Was würdest du sagen, warum ist das bisher in Deutschland und Europa so selten geglückt, so ein Generationenwechsel? Weil wir sehen es in den USA, das erste Beispiel, auf das immer alle schauen, ist irgendwie Benchmark. So, aber es gibt auch andere, auch in Sequoia und weitere sind immer weiter gewachsen, übergeben worden und in die nächste Generation überführt worden. Aber trotzdem haben wir immer wieder darüber gesprochen, in Deutschland schwierig Beispiele zu finden, die das wirklich auf höchstem Niveau gemacht haben. Warum ist das generell so schwer?
Ich glaube, das hat ganz viele Gründe. Also Punkt Nummer eins, die amerikanische Wagniskapitalszene ist deutlich älter. Also in Amerika hat das so angefangen in 50er, 60er Jahren, dass die VC-Firmen, gerade die älteren, etablierteren, also beispielsweise Kleiner Perkins ist auch eine der sehr etablierten und bereits sehr alten Firmen. Du hast Sequoia genannt. Es gibt viele Firmen, die dort bereits irgendwie 40, 50 Jahre alt sind. Das heißt, wenn du dir das anschaust, du fängst in den seltensten Fällen irgendwie mit, sage ich mal, 20 Jahren an, VC-Investor zu werden, sondern damals war es insbesondere sehr erfahrene Industrieexperten, die haben damals angefangen, im Chip-Infrastrukturbereich die Investments zu machen. Und wenn du dir das anschaust, sagen wir mal, du fängst irgendwie in deinen 30ern, 40ern oder sowas an und du musst ja wirklich am Puls der Zeit auch dran sein. Und diese Fonds haben eine lange Laufzeit, dann kannst du dir halt überlegen, dass du eigentlich so spätestens nach 20, 30, 40 Jahren Laufzeit einer Firma auch in einem Alter bist, wo du vielleicht mit, sagen wir mal, 70 Jahren auch nicht mehr das Commitment machen möchtest, einen weiteren 10-Jahres-Fonds für Frühphasen-Investments, wo du wirklich am Puls der Zeit, du musst die Paper lesen und so weiter und so fort dran bist, sondern sich deine Funktion gegebenenfalls verändert. Also du wirst vielleicht irgendwie Advisor, du wirst Boardmember, Chairman oder in welche Funktion du auch immer gehst. Das heißt, du hast zwingend irgendwann nach dem Alter der Firma diese Situation, wo du das bedenken musst. Das größte Problem ist aber, wenn du das erst anfängst zu bedenken, wenn Punkt Nummer eins die nächste Generation geht, weil sie sagt, ich habe hier keine Klarheit, ich habe hier keinen Pfad, wo ich weiß, dass ich selber mal Mitunternehmer werde und diese Firma weiterentwickeln kann. Oder Punkt Nummer zwei, du es erst machst, wenn dich dein Alter, deine Lebenssituation, gewisse Krankheiten oder was auch immer dazu führen. Und das ist leider Gottes für die allermeisten Firmen, dass es einer dieser Gründe ist, dass sie irgendwann dazu gezwungen sind. Auch Early Bird, ja, ich mache kein Geheimnis daraus, dass in der Vergangenheit wir extrem starke Investoren bei uns im Team hatten, die aus unterschiedlichen Gründen in der Vergangenheit die Firma auch verlassen haben und eigene neue Venture Capital Fonds gestartet haben, die extrem erfolgreich sind. Das heißt, Early Bird hatte schon immer ein sehr, sehr gutes Talent darin, starke Investoren, Investorinnen anzuziehen und sie wirklich für institutionelles Investieren auszubilden. Was dann eben durch beispielsweise ein oder zwei Generationsabgänge auch gelernt wurde, ist, pass auf, wir dürfen das Thema nicht reaktiv behandeln, sondern wir müssen das proaktiv gestalten. Und das war ehrlicherweise für mich, also ich bin 2017 zu Early Bird parallel zu meiner Forschung damals gekommen und habe da dann ehrlicherweise davon profitiert, dass es in der Vergangenheit davor entsprechende Abgänge auch gab. Das heißt, ich und wir waren die erste Generation, wo das sehr proaktiv mitgestaltet wurde.
Also ihr wurde dementsprechend extra gefördert.
Ich glaube, es war einfach eine gewisse Awareness da, wie du mit deiner nächsten Generation umgehen musst. Und wenige Firmen bekommen überhaupt mehrere Chancen, so ein Thema anzugehen. Bei den meisten ist es so, wenn sich eine Partnerschaft auftrennt und beispielsweise ein oder zwei weggehen, ja, also du hast ja unterschiedliche Ebenen. In den meisten Investment-Teams ist es ja so, dass du auf den Junior-Ebenen beispielsweise Analyst hast, dann hast du irgendwann Associates, Principals, dann hast du Partner. Bei den meisten Firmen und insbesondere bei den amerikanischen Firmen ist es aber so, dass die Partner eben angestellte Mitarbeiter sind. Also es sind nicht Mitunternehmer, die beispielsweise an der Firma, der Gesellschaft, die oben drüber sitzt, mitbeteiligt sind. Das sind die General Partner. Das heißt, es gibt immer relativ wenige General Partner, die am Ende auch entscheiden, wie wird diese Firma auch auf dem Balance Sheet geführt, wie wird die strategisch wirklich entwickelt. Und bei einigen der Firmen, die du eben genannt hast, sind das häufig eine Handvoll Personen, die das entscheiden. Und das muss eigentlich das Ziel sein. Das heißt, wenn du die besten Investorinnen in deinem Team hast, die wollen natürlich eine Perspektive haben und sagen, ich möchte diese Firma hier auch irgendwann strategisch mitleiten. Und wenn du da immer reaktiv bist, ja, die pushen natürlich, ja, die sind hungrig, die pushen und sagen, sag mal, wann geht's denn hier weiter? Ich möchte doch in den Entscheidungen mit dabei sitzen. Und wenn du denen keine Antwort geben kannst, dann gehen die irgendwann weg. Und das hat in Vergangenheit schon dazu geführt, also I'm not naming names, aber hier gab es allein in der Zeit, die ich in der Industrie bin, einige Namen, die plötzlich aufgepoppt sind, die in jedem Deal waren, die wirklich jeder hat über die gesprochen und plötzlich vor Generation 2 oder 3 weg, Partnerschaften zerstritten, die nächste Generation nicht richtig vorbereitet, kein DPI, Kapital zurückgebracht und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ich heute da drauf schaue, bekomme ich immer mehr Respekt davor, was es bedeutet, eigentlich für 30 Jahre und hoffentlich noch weitere 30 Jahre in einem Markt zu sein und wirklich so eine Legacy, eine richtige Firma aufzubauen.
Nur mal kurz ein bisschen einzuordnen, weil vielleicht nicht jeder weiß, auf der einen Seite, wie Venture funktioniert, auf der anderen Seite, du hast ein paar also du hast keine Namen genannt, da gar nicht mal die Fonds, sondern auch wer bei euch dabei war. Venture grundsätzlich, ich glaube, man muss verstehen, so ein Venture Capital Fonds, Risikokapitalfonds, bekommt Geld von Limited Partnern, also die Investoren des Fonds. Das ist dann bei euch jetzt zum Beispiel 360 Millionen. Die wiederum investiert ihr als Team. Das ist dann die Struktur General Partner, Partner, kann dann Principal, Investment Manager, Associate, Analyst, wie sie alle heißen, die Rollen. So, das dann macht dann jede Firma so ein bisschen für sich. Und bis manchmal operativer Arm, so von wegen, wir haben noch jemanden, der bei Talent hilft, wir haben noch jemanden, der hier und da hilft. Und der Punkt, der dann kommt, ist, ihr investiert das, je nachdem, in wie viele Firmen investiert ihr im Jahr? Ich würde jetzt schätzen, irgendwie wahrscheinlich so 10 bis 15.
Genau, ja. Also wir machen aus dem Frühphasenfonds ein Portfolio von etwa 35 Companies, von der Pre-Seed-Seed bis Series A Phase. Da investieren wir Tickets so bis zu 12, 15 Millionen Euro in der Größenordnung und machen dann entsprechend die initiale Investmentperiode, wo wir das Portfolio aufbauen, ist so 3 bis 4 Jahre. Also deine Zahl ist genau richtig. Wir machen so einen Schnitt, sagen wir mal 10 bis 12 Investments pro Jahr.
Und aus diesen 10 bis 12 Investments werden dann eben 35 über so einen Fonds im Schnitt, sagen wir mal. Und der Punkt ist, nicht alle von diesen 35 werden absolut herausragend. Da gibt es welche, die sterben. Da gibt es welche, die werden einfach quasi für einen symbolischen Euro verkauft. Da gibt es welche, die werden für ein bisschen mehr Geld verkauft und so bringen vielleicht irgendwie ein bisschen Geld zurück. Andere werden dann größer und dann gibt es ein paar wenige, die halt richtig, richtig gut performen, die dann so groß werden, dass wenn sie verkauft werden oder der Anteil, den ihr daran habt, ihr habt ja selten irgendwie 100% an einem Laden, das geht ja nicht, weil ihr eben, ihr investiert ja in ein Gründerteam. So. Und das heißt, man hält dann, sagen wir mal, 10%, 12%, 8%, 17%, je nachdem, wie man das dann über die Jahre ausweitet, in so einer partnerschaftlichen Beziehung. Da gibt es andere Investoren, die mit am Tisch sitzen, die dann irgendwann raus wollen, die sagen, wir glauben nicht mehr dran und man strukturiert das dann, wie es passt. Und dann wird so eine Firma für 1 Milliarde verkauft, man hat 17%, macht man 170 Millionen. Man sucht ja eigentlich Fund Returner. Also wir müssen unseren Investoren das Geld zurückgeben, und am besten nicht nur einmal, sondern halt dreimal mindestens. So, und das heißt, bei 360 Millionen, du brauchst halt 1 Milliarde an Cash, das zurückkommt. Würden wir behaupten, ihr macht im Schnitt 10% Anteil an einer Firma, müsstet ihr halt im Portfolio 10 Milliarden an Wert haben und nicht auf dem Papier, sondern an Erlösen, wovon dann 1 Milliarde zu euch kommen, die dann verteilt werden auf die Limited Partner plus euer Anteil an Management Fee. Also ihr kriegt wahrscheinlich, das gängigste wäre 2% Management Fee und 20% auf den Carry. Ich bin mir sicher, dadurch, dass ihr etabliert seid, habt ihr ein bisschen andere Strukturen, die sind zu komplex, die lassen wir jetzt weg. Ein typischer Venture Capital Fonds kriegt 2% Management Fee auf das verwaltete Kapital, also habe ich 360 Millionen, kriege ich 7,2 Millionen an Management Fee pro Jahr. Über die Jahre, die er läuft, kriege 20% Carry und Carry ist das, wenn ich mehr zurückbringe, auch da die Vereinbarung ist unterschiedlich. Die kann sein, wenn ich 360 Millionen im Fonds habe, ab dem Moment, wo ich 361 Millionen Euro zurückbringe oder halt ab dem Moment, wo ich 800 Millionen zurückbringe. Das sind dann wirklich bisschen andere Kalkulationen. Kriege ich einfach nochmal ein paar Prozent, in dem Fall häufig 20, manchmal ab einem gewissen Punkt 30 als Kicker mit drin. Die gehen dann an die Firma, also an Early Bird und werden dann verteilt. Größtenteils an General Partner und dann eben als Boni an das Team, je nachdem wie die Struktur ist. Das muss man, glaube ich, wissen, um mal erstmal zu verstehen, wie grundsätzlich Venture Capital funktioniert und warum ihr zum Beispiel sehr viel Geld in Firmen investiert und das dann quasi mit sich wachsen kann, aber dass das halt auch ein Spiel über Jahre ist und vorläuft mal mindestens 10 Jahre. ich glaube, wenn man es die letzten Jahre anguckt, eher 15 so oder vielleicht sogar noch länger teilweise. Es gibt Firmen in den Portfolios, wo wirklich klar ist, dass es gute Firmen sind, die aber gerade keiner gekauft hat und man nicht weiß, wann, wie erlöse ich die. Und andere Firmen werden nach 3 Jahren für Milliardenbeträge verkauft, weil sich gerade der Markt einfach komplett verändert. Aber das ist mal eine sehr ausführliche Erklärung, warum es auch so kompliziert ist, so eine Struktur dann zu überführen und sich Gedanken zu machen, wie bereite ich das eigentlich vor, wo sitzt wer in welcher Position, wie kriege ich dann auch hin, dass die Limited Partner, die mir jahrelang hunderte Millionen gegeben haben, uns jetzt auch vertrauen, dass die nächste Generation dieses Geld genauso gut anlegen kann. Weil es ist halt nicht einfach, ach ja, wir haben das Geld in eine Firma, investieren das und wir glauben, du kannst das auch, sondern da gibt's halt ganz viele Stakeholder, die abgeholt werden müssen, um zu sagen, okay, dann jetzt vertrauen wir euch, diesen Generationenwechsel zu vollziehen. Und das ist die Komplexität, weil da geht es halt um hunderte Millionen Euro, die von externen Leuten kommen. Und dann am Ende das Vertrauen, dass ihr das gut investiert.
Ja, und ich glaube, das funktioniert eben, also sehr, sehr gut und einfach erklärt. Genauso ist es. Und am Ende ist das ein sehr langfristiges Geschäft. Ja, das heißt, diese Frühphasenfonds, wie du sagst, die laufen immer 10 Jahre und wir versuchen alle 3 bis 4 Jahre eben einen neuen Frühphasenfonds aufzulegen, sodass wir kontinuierlich neue Investments machen. Das heißt, Stand heute haben wir beispielsweise bei Early Bird ein aktives Portfolio von etwa 100 Companies, was wir dann auch mit betreuen. Und das Wichtigste ist eben genau das, wenn du das dann irgendwann an eine nächste Generation übergibst, musst du es schaffen, das Wissen von wenigen frühen Partnern und General Partnern zu institutionalisieren, in Prozesse zu übersetzen, sodass du sagst, in dieser Organisation können wir unser Investmentwissen und unsere Entscheidungsfähigkeit. Am Ende werden wir nicht dafür bezahlt, dass wir möglichst viele Investments machen, sondern wir werden dafür bezahlt, dass wir möglichst gute Investments machen. Das heißt, wir befinden uns einfach den ganzen Tag im Entscheidungstreffen und wir sagen leider Gottes in 99,9% der Fälle immer nein. Und das Teuerste, was uns passieren kann, ist nein zu sagen bei einer Company, die komplett durch die Decke geht. Das heißt, wir haben so ein bisschen quasi asymmetrische Return-Verteilung. Also wenn wir 10 Millionen Euro investieren, können wir die 10 Millionen Euro genau einmal verlieren. Das heißt, ich habe einen Fehler gemacht, der kostet mich 10 Millionen Euro. Das heißt, das sind dann quasi die False Positives, wo ich dachte, das wird erfolgreich, ist aber nicht erfolgreich geworden. Die teuren Fehler im Venture Capital, gerade im Frühphasenbereich, sind aber tatsächlich die False Negatives, also die, wo ich sage, pass auf, ich habe jetzt nicht 10 Millionen investiert, weil ich glaube, das wird ein Fail werden, aber dann geht die Company durch die Decke, weil dann kann das nachher sein, dass das mir irgendwie, sagen wir mal, 500 Millionen an Return gebracht hat. Das heißt, ich habe 50 Mal das Geld nicht gemacht. Und das sind am Ende die teuren Fehler. Das musst du am Ende auf Prozesse übersetzen und so auch an die nächste Generation weitergeben können. Das Wichtige ist, dass Generationsübergang das Wort aber auch bedeutet, wir haben hier keinen disruptiven, okay, wir geben den Staffelstab weiter und jetzt läuft die nächste Generation, sondern beispielsweise so, wie wir jetzt als 5 General Partner bei Early Bird zusammen sind, haben wir die letzten 8 bis 9 Jahre bereits zusammen investiert. Das heißt, wir haben in sehr, sehr vielen Investmentkomitees gemeinsam gesessen und entschieden. Und es ist auch wichtig, dass du das Vertrauen auch von den LPs aufbaust. Das heißt, da sind wir jetzt irgendwie nicht neue Gesichter, sondern die kennen uns mal mindestens seit irgendwie 5, 6, 7 Jahren schon, wo die sagen, ach ja klar, die haben sich ja in der Organisation entsprechend entwickelt und wir schaffen es, das Wissen weiterzugeben, dass sie sagen, wir vertrauen Early Bird als Organisation und nicht, ah, ich vertraue nur Christian, ah, ich vertraue nur Hendrik oder ich vertraue nur Laura oder Nina oder Tim oder André, sondern wir sagen, Early Bird steht dafür, ein institutioneller Investor zu sein, die es geschafft haben, ihre Investmentwissen so in Prozesse zu gießen, dass es mehr und mehr unabhängiger von Einzelpersonen wird. Wichtig ist aber, es ist am Ende ein People-Business. Also du machst den Deal nicht mit Early Bird, sondern machst den Deal halt mit André bei Early Bird. Du machst den Deal halt mit Laura bei Early Bird beispielsweise.
Jetzt ist das natürlich interessant zu sagen, okay, ich dachte, die Firma wird's nicht und jetzt hätte die mir 500 Millionen Return gebracht. So, und man hat natürlich super wenig Daten, wenn Firmen teilweise gerade so eine erste brechend funktionierende Version online hatten. Das ändert sich ja gerade, man kann jetzt ein bisschen schneller eine Version online bringen bei den meisten Sachen, dass man zumindest mal sieht, was die Gründer sich vorstellen. Aber du hast häufig viel zu wenig Daten, um eine sinnvolle Entscheidung zu treffen und zu sagen, ey, das wird's oder das wird's nicht. Das heißt, die Frage, die sich ja stellt, ist, wenn du sagst, wir wollen das in Prozesse übersetzen, wie viel von dieser Entscheidung, und ich kann in Anführungszeichen vorhersehen, ob das eine große Firma wird oder nicht, Wie viel davon ist überhaupt möglich, in Prozesse zu übersetzen? Und wie viel ist dann manchmal auch trotzdem die Komponente Glück?
Ich glaube, man kann sehr viel in Prozesse übersetzen. Ich würde es unterscheiden einmal in objektive und subjektive Datenpunkte. Ja, also objektive Datenpunkte als Beispiel, du hast eine Marktanalyse oder du hast irgendwie ein Unternehmen mit Traktion. Und Traktion kann alles bedeuten, von Website-Traffic bis hin zu GitHub-Stars, bis hin zu Product-Hunt-Stars, Upwards, was auch immer. Aber am Ende auch kommerzielle Traktion. In den Phasen, wo wir investieren, ist normalerweise relativ wenig Traktion da. Nichtsdestotrotz müssen wir uns auf gewisse Datenpunkte beziehen. Das heißt, wir fokussieren stark auf subjektive Datenpunkte. So, und subjektive Datenpunkte können zum Beispiel sein, an welcher Universität war jemand. Ist aber gar nicht so wichtig, nur an welcher Universität du warst, sondern vielleicht auch, was hast du irgendwie für einen Studiengang da gemacht. Ja, also jetzt ein einfaches Beispiel. Warst du nur an der Uni Bonn, dann könnte das, sage ich mal so, auf einem Score von 0 bis 10 ist das dann vielleicht so eine 7. Mhm. Hast du aber dann Mathe an der Uni Bonn gemacht, dann ist das eine 9. Gleiches kannst du übersetzen auf Arbeitgeber.
Liegt das jetzt ganz kurz daran, weil ich mich mit Unis wirklich gar nicht auskenne, dass die Uni Bonn besonders bekannt ist für Mathe oder weil, genau, Mathe ein komplizierter Studiengang ist und deswegen generell einen Pluspunkt bietet?
Weil die Uni Bonn in Mathe eine sehr gute Reputation, okay, hat. Anderes Beispiel, gleiche Logik. Sagen wir mal, jemand schreibt in seinem Lebenslauf, ich habe bei Google gearbeitet. Dann wird man vermeintlich erstmal sagen, boah, das ist ja impressive. Also sagen wir mal 10 Jahre zurück, jemand hat da Google drin stehen. Kann es aber nicht so einfach sagen, sondern muss dann schauen, was hat denn jemand da gemacht? Hat da jemand irgendwie einen Software-Developer Level 5 gemacht für 5 Jahre? Oder war jemand irgendwie für 7 Monate und hat Frontdesk bei Google gemacht? Das ist ein anderes Signal. Das heißt, wir können uns so ein bisschen rausziehen auch, was sind das für Signale? Genauso Serienunternehmer. Serienunternehmer für sich ist ein Signal, aber wenn du Serienunternehmer warst und hast einen Exit gemacht vorher für 1 Milliarde und du warst CEO dabei oder du warst Serienunternehmer und hast irgendwie mehrere, keine Ahnung, sage ich mal, Coffeeshops oder sowas gegründet, die du niemals verkauft hast, ist ein anderes Signal. Das heißt, wir versuchen diese Signale irgendwie zusammenzufassen und auf Basis unserer Erfahrung und Daten aus der Vergangenheit rauszufinden, was sind eigentlich gute oder schlechte Signale. Der zweite Punkt ist, das ist ja erstmal, was von der Außenwelt auf uns zukommt. Der zweite Punkt ist, wie gehen wir eigentlich mit Signalen um? Also jeder Investor, jeder Mensch hat sogenannte Biases. Das heißt, sagen wir mal, ich bin jetzt jemand, der starke Similarity Bias hat. Also, wenn ich jemanden sehe, der auch an der TU München war, denke ich mir so, boah, das ist eine tolle Gründerin. War auch an der TU München. Oder beispielsweise gibt es Recency Bias. Ja, weil letzte Woche ein Portfoliounternehmen von mir irgendwas ganz Erfolgreiches in dem Bereich gemacht hat. Also sagen wir mal, die haben jetzt eine Open-Source-Strategie gelauncht und die schlägt gerade ein wie eine Bombe. Denke ich beim nächsten Unternehmen, ach, die machen auch Open-Source. Ja, das ist ja genau das Richtige. Das heißt, es gibt eine ganze Palette an Biases und es ist sehr wichtig, dass wir reflektieren und sagen, welche haben wir denn? Und dann überlegen, was ist denn davon eigentlich gut oder schlecht? Das heißt, du musst über Zeit alle Investmententscheidungen eigentlich auch runterbrechen, um zu verstehen, was sind die Einzelkomponenten davon und was davon ist eigentlich gut oder schlecht. Das heißt, beispielsweise haben wir 2018 damit angefangen, also als Investor, wir haben ja ein Investmentkomitee. Und im Investmentkomitee wird dann entschieden. Als ich damals zu Early Bird kam, war es beispielsweise so, dass nach dem Investmentkomitee hauptsächlich dann die Partner gesagt haben, ich finde den Deal super, ich finde ihn jetzt nicht so spannend oder was auch immer. Und dann so in die Runde, wie findet ihr den Deal denn jetzt? So, und dann sagt der Analyst natürlich jetzt nicht, wenn der Seniorpartner gesagt hat, das ist ein mega geiler Deal. Und der Analyst dachte eigentlich, das wäre vielleicht ein blöder Deal. Und dann sagt der Analyst nicht, ah, ich fand den Deal aber jetzt irgendwie genau das Gegenteil. Mhm. So, das heißt, da schauen wir am Ende drauf, wie können wir das eigentlich am Ende kodifizieren. Was wir seither machen, ist, dass wir nach jedem Investmentkomitee bekommt jeder eine Umfrage geschickt und die wird erst ausgefüllt. Vorher wird nichts diskutiert, wo jeder sagt, wie fand ich den Markt, das Gründerteam, das Produkt und so weiter und so fort. Und am Ende wirst du gefragt, will ich das Investment machen, ja oder nein? Gibt es auch ein Spektrum. Und dann legen wir das zusammen. Und dann fangen wir tatsächlich an mit der juniorsten Person im Raum, die dann eben durchläuft und sagt, okay, ich würde dir gerne machen, ja oder nein. Und das sind eigentlich meine Kernfragen, sodass du möglichst unbiased bist und aber auf der anderen Seite dich auch traust, deine Meinung zu äußern, auch wenn jemand eine andere Meinung hat. Okay. Und das ist, was ich auch eingangs sagte, so der Hintergrund von Meritocracy, dass du sagst, die stärkste oder die beste Meinung setzt sich durch, egal von wem sie geäußert wurde. Und dafür haben wir versucht, eine Organisationskultur und auch Struktur zu bauen, sodass wir sagen, wir können eigentlich aus der Vergangenheit lernen und beispielsweise auch Investments, wo wir dann mal Nein gesagt haben. Also mir fallen Dutzende ein, ja, wo mir das selber passiert ist. Ja, ein prominentes Beispiel, Lovable. Wir haben mit Lovable damals in der ersten Finanzierungsrunde gesprochen. weil wir da leider etwas später als ein anderer Investor im Prozess waren und wir hätten da irgendwie noch, ich sag mal, 8-9% oder sowas an der Company bekommen, haben wir gesagt, das geht strukturell für uns nicht, weil wir Lead- oder Co-Lead-Investor sind und für unseren Fonds eine Zielgröße von so um die 15% für das initiale Shareholding haben. Und das hat damals nicht zusammengepasst, haben gesagt, unter 10% ist schwierig und haben aufgrund dessen dann gesagt, okay, das passt nicht und nicht investiert. Und heute sehen wir, okay, wenn wir gewisse Datenpunkte haben, macht es vielleicht manchmal Sinn zu sagen, wir machen hier einen Kompromiss und gehen da rein. Wenn die Annahme ist beispielsweise, dass CodeGen extrem groß werden kann und das Unternehmen uns auch mit nachher vielleicht 7 oder 8% einen mehrfachen Fondsreturner hätte bringen können.
Wo ist der schmale Grat aus, ich sammle alle Daten, die andere auch sammeln können und versuche nur in Anführungszeichen, versuche noch reinzubringen, was wir sonst so selbst an Erfahrungswerten haben aus unserem eigenen Portfolio und gibt es Dinge, die man finden muss, die man nicht in den Daten findet? Weißt du, so, keine Ahnung, ich kann ja sagen, der 32-jährige Executive von hier, der dann irgendwie, keine Ahnung, der Revolut mit aufgebaut hat, der jetzt was Neues gründet, hat wahrscheinlich einen positiveren Erwartungswert als der typische Student, der jetzt irgendwie sagt, ich gründe was. Wenn wir uns dann angucken, findest du ja für alles irgendwie dann trotzdem auch Ausreißer. Und wo ist die Frage, finde ich jetzt einen Ausreißer versus so dieses bisschen typischere Bild, also so wie, weißt du, so ich glaube, wie sie früher war halt häufig auch, okay, ich sehe was in jemandem, wo jemand anderes nichts sieht und heutzutage habe ich das Gefühl, ist das manchmal nicht mehr so, also manchmal wird schon eher so dieses Obvious gesucht und wenn der erste VC draufspringt, dann springen alle anderen. Aber das als erster draufspringen ist ja manchmal genau dieses Non-Obvious. Ja. So, und ich finde die Frage brutal schwer, genau perfekt präzise zu formulieren, aber ich hoffe, es ist klar geworden, was mich treibt.
100%. Also das ist eine der größten und kritischsten Fragen tatsächlich unserer Industrie, weil Venture Capital wurde halt mal als Industrie erschaffen, um Sachen zu finanzieren, die beispielsweise von Banken oder traditionellen Geldgebern kein Geld bekämen. Und nur damit kann man letztendlich Sprunginnovation und wirklich disruptive Technologien fördern. Dafür gab es mal Venture Capital. Du sagst es aber genau richtig, dass insbesondere auch, wenn du das ausschließlich so mit einem datengetriebenen Ansatz machen wirst, A, du die Vergangenheit natürlich in die Zukunft übersetzt, also sagst, die und die Profile waren in der Vergangenheit schon erfolgreich, deswegen finanzieren wir die. Und das Datenset ist natürlich extrem biased, also beispielsweise von gewissen Universitäten, kannst du dir angucken, die kommen aus Stanford oder was auch immer, dann würdest du die immer wieder nur finanzieren und viele der spannenden Unternehmer und Unternehmerinnen links und rechts würdest du nicht finanzieren. Das würde aber auch beispielsweise dazu führen, also Early Bird hat beispielsweise, weil das ein sehr krasser Outlier war, haben wir in 2015 in UiPath aus Rumänien investiert. So, und Daniel hatte UiPath vorher schon als, sage ich mal, ein serviceorientiertes Geschäft knapp für 6 Jahre gebootstrapped gebaut. Und mein Partner Dan Lupo, der hat damals dieses Unternehmen, den Gründer gefunden, hat gesagt, wir müssen hier investieren. Und dann haben wir deren Seed-Finanzierungsrunde angeführt und haben relativ wenig Geld für ein relativ großes Shareholding dort investiert. Und damals tatsächlich sehr, sehr kontroverse Perspektiven auch auf den Gründer bekommen. Also sein Englisch war damals nicht perfekt, ja, so klassisch so ein bisschen osteuropäisch vom Akzent her. Er konnte die Sachen jetzt nicht so feingeschliffen präsentieren. Dankenswerterweise konnten sie aber mit damals sehr schneller Traktion überzeugen, sodass danach Excel und viele andere Investoren eingestiegen sind und wir 6 Jahre später für 33 Milliarden ein IPO in den USA gemacht haben. So, das heißt, das sind die Outlier. Und wir müssen uns immer die Frage stellen, würden wir den Daniel heute nochmal finanzieren? Und dafür ist Venture Capital am Ende da. Was wir aber im Gegenzug sehen, ist leider Gottes eine ganz starke Konzentration. Und wir sehen die Konzentration sowohl in den Public Markets, also wir schauen uns jetzt mal an, die Mag 7, wie viel Wert durch diese Unternehmen geschaffen ist. Du siehst es im Privatmarkt, du schaust dir beispielsweise die wertvollsten Privatcompanies an mit SpaceX, Anthropic, OpenAI, the list goes on, aber wenn du da mal die ersten 5 rausnimmst, dann haben die knapp 80-90% des Kapitals im Privatmarkt komplett aufgesaugt. Das Ganze übersetzt sich auch auf die Investorenbasis. Also wenn du dir anschaust, in den USA gibt es 10 Fonds, die einfach im vergangenen Jahr 46% des gesamten Venture Capitals aufgesaugt haben. Das heißt, du hast diese Konzentration und diese Konzentration ist natürlich dann auch in die ich sag jetzt mal, sehr offensichtlichen Themen. Das heißt, am Ende hast du, ich sag's immer so ein bisschen Breitensport und Spitzensport, ja. Venture Capital ist im Unternehmertum da, um den Spitzensport zu finanzieren, aber der Breitensport muss auch bestehen. Nur wie eng dieser Spitzensport ist, wird immer kleiner, immer kleiner. Das heißt, es gibt eine immer stärkere Konzentration und alle Investoren wollen nur noch in die offensichtlichen Themen rein, ja, in die ganzen Foundation Model Companies und so weiter. Und dementsprechend hat für die Investoren, die da auch Champions League mitspielen wollen, das Niveau des Wettbewerbs krass zugenommen. Also wirklich, das Ökosystem ist heute im Vergleich zu vor 5, 6, 7 Jahren nicht mehr wiederzuerkennen und so musst du dich als Firma dafür auch aufstellen. Deswegen, wir versuchen auf der einen Seite natürlich die Themen, die in Anführungszeichen offensichtlich sind, niemals offensichtlich, aber die Themen, wo man sagt, hier hat man viele Datenpunkte, dass dieses Unternehmen erfolgreich wird, da musst du dabei sein und die musst du auf dem Schirm haben, solange natürlich am Ende das von den Terms auch funktioniert, sodass du sagen kannst, das kann ein mehrfacher Fondsreturner werden. Auf der anderen Seite, was wir niemals vernachlässigen dürfen, sind die nicht so offensichtlichen Themen, die es am Rand gibt, weil die im Zweifel deutlich größer werden können. Beispielsweise haben wir in ESA Aerospace investiert. Da wollte noch niemand was von Hardware oder Deep Tech wissen. Genauso Marvel Fusion in Kernfusion. Das sind Unternehmen, die jetzt heute in dem Markt, wo Deep Tech auch deutlich attraktiver für Investoren geworden sind, plötzlich mehr Mainstream werden, als es damals war.
Ich finde es nur so interessant, weil irgendwie manchmal, oder auch die Gründerwahrnehmung von Investoren ist ja häufig, die sagen alle nein. Und wenn dann der erste Ja sagt, dann sagen sie alle ja, weil sie es gesehen, okay, irgendwer hat doch irgendwie Bock. Irgendwer bewertet das für gut. Also muss ich da jetzt auch, da habe ich Angst, das doch nicht zu machen, weil irgendwas muss ich ja übersehen haben. Und es ist für Gründer schon manchmal auch einfach schwer zu greifen, wenn sie aus so einer Finanzierungsrunde rauskommen und sagen so, ey, ich verstehe überhaupt nicht, was da psychologisch eigentlich passiert ist.
Das ist ein guter Punkt. Und tatsächlich, also wir haben intern eine Kultur. Es ist natürlich wichtig zu verstehen, was passiert im Markt und wer schaut gerade noch auf die Opportunitäten drauf, die wir uns anschauen. Bei uns ist es tatsächlich intern sogar aber eher negativ, wenn man sagt, der und der Fonds möchte jetzt da unbedingt rein, deswegen sollten wir da auch nochmal hinschauen. Ja, wir möchten unabhängige Denker und unabhängige Entscheider sein und das haben wir so in die Kultur auch reingebracht. Das heißt, wir hatten in der Vergangenheit auch Investment Professionals, die selber Schwierigkeiten hatten, eine eigene Meinung zu bilden und das immer trianguliert haben aus dem Markt und gesagt haben, vor ABC schauen sich das gerade auch an, deswegen sollten wir da jetzt auch Gas geben und tiefer einsteigen. Das ist nicht, wie unsere Organisation funktioniert. Der zweite Punkt, den du ansprichst, ist genau das Problem der Gründer, dass du Lead-Investoren brauchst. Lead-Investoren, die deine Terms legen, die Due Diligence machen, die am Ende auch so ein bisschen das Signal an den Markt sind, ja, später an deine Hires, die du machen möchtest, Folgeinvestoren und so weiter und so fort. Das ist tatsächlich in vielen Fällen, wenn du nicht genau in den 0,1% des Spitzensportes bist, ja, sondern du bist ein sehr, sehr gutes Startup, tun sich viele Unternehmen eben sehr schwer, diesen Lead-Investor zu finden. Es gibt eine ganz große Masse an Followern, die dann immer sagen, super cool, bin dabei, sag Bescheid, wenn du einen Lead-Investor hast. Deswegen, unser Ratschlag ist immer an Gründer, wenn du anfängst, Finanzierungsrunden zu raisen, fokussiere dich immer und ausschließlich am Anfang des Prozesses darauf, dass du deine Lead-Investoren findest, weil wenn du die hast, hast du Follower ohne Ende. Aber umgekehrt funktioniert es nicht. Wenn du sagst, du hast 20 Follower, findest du nicht gleichzeitig einfacher einen Lead. Und das sehen wir leider Gottes dann immer wieder und so funktioniert der Markt. Letzter spannender Datenpunkt. Ich habe zuletzt mit dem Head of Research von Angelist gesprochen, AB Othman heißt er, und die haben extrem viele Daten über Angelist. Und er hat gesagt, die einzig wichtige Frage, die du als Follower-Investor stellen musst, ist, wer investiert sonst? Weil das am Ende ein sehr gutes Signal ist, wenn du einen Tier-One-Investor bekommst als Lead, dann kannst du da ohne schlechtes Gewissen eben auch mit investieren und baust dir ein eher breites Portfolio von kleineren Tickets auf, also stärker diversifiziert, 40, 50 Angel-Investments versus derjenige zu sein, der sagt, ich breche jetzt da nach vorne und ich mache jetzt hier irgendwie 10 super konzentrierte Investments.
Wenn wir jetzt mal umdrehen, aus Gründerperspektive bleiben und sagen, okay, ich will jetzt eine Finanzierungsrunde raisen. Und was Gründer immer sagen ist, okay, was für mich gut funktioniert hat, war den Prozess so hart wie möglich zu strukturieren, so viel wie möglich vorzubereiten, so viel wie möglich auch ein bisschen mit vorzugeben, ein bisschen mit meine Investoren auch dementsprechend durchzumanagen und zu sagen, hey, hier ist ein kleiner Teaser, wollt ihr weitersprechen? Ah, okay, dann setzen wir uns vielleicht nochmal beim Lunch hin oder auf einen Kaffee und oder wir treffen uns nochmal. Und dann so wirklich zu versuchen, diesen gesamten Prozess so gut es geht zu kontrollieren, weil du ja eigentlich als Gründer häufig das Gefühl hast, du willst so wenig Zeit wie möglich mit Fundraising verbringen, so schnell wie möglich Geld haben und dann weitermachen. Wie guckst du da als Investor drauf? Also was ist ein positives Zeichen für ein Fundraising-Approach von einem Gründer und was ist ein negatives Zeichen? Da meine ich jetzt nicht, will 100 Millionen für was, wo man auf gar keinen Fall 100 Millionen investieren kann, sondern oder will eine Milliardenbewertung, hat noch nichts geschippt, sondern ich meine mehr so wirklich den Prozess. Was sind im Prozess, wenn ich zu dir komme, sage, hey, sollen wir mal sprechen, positive und negative Effekte von, das ist ein gutes Signal, das ist kein gutes Signal.
Ja. Also als allererstes mal ganz wichtig, viele Gründer fangen an, Fundraising zu betreiben und Kapital für ihr Unternehmen einzusammeln, ohne überhaupt zu wissen, was es bedeutet, ein VC-finanziertes Unternehmen zu führen. Das ist so, du stehst vor diesem Zweig und wenn du dich einmal dafür entscheidest, dann wird es auf Governance-Gründen und Erwartungsmanagement, ja, du hast gerade eben die Vorstruktur durchgesprochen, ein VC braucht das. Für ein VC beispielsweise unserer Größenordnung, wenn wir ein Unternehmen für 100 oder 200 Millionen verkaufen, dann ist das, gesehen auf den Fonds, leider Gottes relativ irrelevant. Für einen Gründer mag das life-changing money sein. Deswegen als allererstes sage ich immer, liebe Gründerin, lieber Gründer, denkt drüber nach, ob ihr erstmal VC-Kapital ansammeln wollt. Punkt Nummer zwei, es gibt nicht diese eine Silver Bullet, wo du sagst, so funktioniert ein guter Fundraising-Prozess. Und es ist ganz wichtig, du hast gesagt, du willst schnell das Geld und dann weiter zurück zum Arbeiten. Du musst dich damit abfinden, dass du insbesondere als CEO von einem VC-finanzierten Startup einen Großteil deiner Zeit mit Fundraising und Investoren verbringen wirst. Natürlich später hast du irgendwann im Zweifel einen CFO, du hast dann strukturierte Berater und so weiter und so fort. Aber deine Investoren wollen mit dir sprechen. Und das wird einen Großteil deiner Zeit auch einnehmen. Der dritte Punkt, den ich gerne sagen möchte, ist, dass viele sich von diesen flashy Numbers aus den Medien beeinflussen lassen. Also die denken, ach hier, der was Ähnliches macht, Wettbewerber XY, der hat ja gerade auch so viel geraced. Und dann gehen die Startups raus mit so einer Nummer und versuchen das zu raisen und fallen dann relativ schnell auf die Nase, weil viele sagen, das ist zu groß oder was auch immer. Das heißt, meine Empfehlung ist, überleg dir wirklich, wie viel Kapital du brauchst, um dein Unternehmen beispielsweise für die nächsten 18, 24 Monate wirklich zu kapitalisieren und die nächsten Meilensteine zu erreichen und geh mit einer Zahl raus, die nicht die Tür zu den Investoren zumacht. Und wenn du dann mehrere Angebote hast, dann kannst du anfangen, diese Zahl größer zu machen und sagen, pass auf, wir haben unterschiedliche Angebote, vielleicht bringe ich ja zwei Lead-Investoren zusammen in einem Co-Lead, wir haben vielleicht eine größere Rundenstruktur oder du sagst, hey, wir haben überlegt, das, was zuvor sequenziell geplant war als Meilensteine, können wir jetzt auch parallelisieren. Das heißt, wir können noch schneller gewisse Ziele erreichen, also haben wir überlegt, wir raisen jetzt mehr und dann kann man mit Investoren, die bereits entschieden haben, dass sie investieren wollen, die Rundengröße größer machen. Das ist der richtige Weg und nicht andersrum. Wir haben leider schon sehr, sehr viele Gründer und wir sagen ihnen dann auch, hey, fang lieber mit einer reasonable number an und versucht die dann, wenn ihr wirklich Angebote habt, hochzugehen. Das heißt, mehr Kapital für möglichst weniger Verwässerung einzunehmen als umgekehrt. Und leider Gottes, die allermeisten sagen dann, ja, das ist so ein bisschen hier europäische Denke. Wir waren jetzt hier im Silicon Valley und wir sprechen nochmal mit denen und da raisen wir die großen Runden. Die allermeisten Gründer, mit denen ich hier spreche, die mit diesem Mindset in den Fundraise reingehen, kommen zurück, sind enttäuscht. Es funktioniert sicherlich für weniger, aber du fragst ja am Ende, was sind die erfolgsversprechendsten Approaches? Und das sehe ich so ein bisschen im Bereich, wie strukturierst du das eigentlich? Und dann ist am Ende die Frage, es gibt quasi preemptive, opportunistische Fundraises. Das heißt, da steht irgendwie ein Investor, der dein Thema mag. Da musst du dir halt überlegen, bin ich jetzt gerade bereit, mal 2-3 Wochen meiner Zeit rauszukarven und einen Prozess mit diesem einen Investor zu machen. Oder sage ich, ich mache einen strukturierten Fundraising-Prozess vielleicht zum späteren Zeitpunkt. Da gibt es kein richtig oder falsch. Das kommt immer auf insbesondere die Phase des Unternehmens an, aber auch auf den Partner. Weil am Ende, immer wieder, das ist ein People-Business. Ich sitze wirklich in so vielen Beiräten von erfolgreichen Unternehmen und ich sehe, dass bei Top-Fund XY die Partner durchwechseln, weil sie zwischen Firmen hin und her springen und so weiter. Und plötzlich sitzt da jemand, der hat gar keinen Vertrag mit dem Unternehmen, der weiß nicht wirklich, wer sind hier überhaupt die richtigen Personen, versucht da teilweise eine Meinung durchzudrücken. Das heißt, am Ende wirklich das Vertrauen zwischen Personen ist für mich persönlich wichtiger als ausschließlich die Firma.
Das höre ich auch von Gründern immer wieder, die hier sitzen oder die nicht hier sitzen, mit denen ich mich so unterhalte, die sagen, ich habe damals nicht gut genug gecheckt, ob die Person, die ich mag, die bei dem Fonds ist, auch wirklich lange dort bleibt. sei es, ich habe mir ein Investment reingeholt, Partnerlevel, und die Person wechselt ein Jahr später. Obwohl man ja bei Partnerlevel denken würde, auch bei deutschen Fonds, dass sie vielleicht doch ein bisschen härter eingebunden sind und sagen, hey, ich will hier auch bleiben. Auch zu verstehen, dass du heiratest irgendwo trotzdem die Firma, wenn du ein Investment mit reinnimmst, weil selbst wenn der Partner wechselt, was willst du machen? Kann natürlich sein, ich kenne auch Gründer, aber das ist, du wirst mir gleich sagen, dass ihr das wahrscheinlich so nicht unterschreiben würdet. Ich kenne auch Gründer, die Investments genommen haben, unter der Prämisse, wenn du die Firma verlässt, dann habe ich das Vetorecht bei der nächsten Person, die mein Boardseat hier übernehmen soll. Das würdet ihr wahrscheinlich so nicht unterschreiben. Das war in dem Fall, glaube ich, eine sehr privilegierte Situation.
Habe ich auch schon gesehen. Haben wir tatsächlich so bisher nicht. Ja, das kommt natürlich auch mal vor. Also du weißt ja nie. Also das eine ist, wenn ein Partner, Partnerin aktiv entscheidet, den Venture Capital Fonds zu verlassen, das ist eine Sache. Aber es können ja auch gesundheitliche Themen oder was auch immer. Und du musst halt in der Governance schon abgestimmt sein. Das heißt, ich glaube, viele Gründer verbringen zu wenig Zeit, die Person, die auf der anderen Seite der Geldgeber ist und den Geldgeber repräsentiert, auch zu diligencen und kennenzulernen, sondern es geht meistens darum, wir wollen jetzt Angebote und dann leveragen wir da die Commercial Terms irgendwie nach oben. Aber das ist extrem wichtig, ja, genauso wie wir das auch machen. Wir nehmen Referenzen über Gründer, wir versuchen Zeit mit denen zu verbringen und dann am Ende halt zu sagen, hey, das ist wirklich eine langfristige Partnerschaft. Ich glaube, was viele nicht verstehen, es ist deutlich einfacher, sich von Management, Teammitgliedern, teilweise sogar von Mitgründern, je nachdem, wie du Vesting-Schemes und so weiter strukturiert hast, zu trennen, als von Shareholdern. Wenn du da Shareholder drin hast, wo die beispielsweise dann irgendwann kopflos sind, weil die Person, die das Investment gemacht hat, nicht mehr da ist und da sitzt jetzt jemand, der findet das Investment blöd oder hat da keinen Bezug zu, hast du ein riesiges Problem. Und wenn die noch in deinem Board sitzen und zu gewissen Sachen zustimmen müssen, zu Budget, zu Hires oder was auch immer, und dann die sich plötzlich mal, wenn du einen ganz tollen Hire hast und sagst, diesen CTO wollen wir jetzt einstellen und du brauchst aber das Approval von deinem Board und das Board-Member sagt halt so, boah, bin jetzt halt mal eine Woche im Urlaub, danach mache ich dann das DocuSign, dann ist dein Hire halt weg. Das heißt, es ist ganz wichtig, nicht nur die Firma, und ich sage immer, aus Investorenperspektive, unsere Firmenmarke macht die Tür auf, aber ich als Person muss da durchgehen. Und genauso sehe ich es auch aus der Gründerperspektive, ja. Die Brand des VCs sollte natürlich gut sein, weil das ein Signal ist für Folgefinanzierungen, für Personen, die du in dein Unternehmen reinholen möchtest, als Mitarbeiter und so weiter und so fort. Aber die Person, die dort ist, ist mindestens genauso wichtig.
Ich habe mich mal mit Marc Alexander Christ von SumUp im Podcast unterhalten. Das ist jetzt echt so lange her, dass ich sage, okay, wir müssen eigentlich mal ein Update machen. Aber der Punkt ist, Marc sagt halt, er hat so viele Gründer kennengelernt, die zu ihm sagen, ja, aber den mag ich viel mehr und der ist super. Und dann sagt Chad, der eine Frage. Und die Frage ist, wie viel Zeit hast du mit den beiden Personen verbracht? Ja, den einen kenne ich jetzt schon besser, habe ich schon länger irgendwie getroffen und so und den anderen noch nicht und irgendwie will ich auch nicht. Und dann meinte er so, glaubst du denn, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass nur eine Person von den beiden cool ist und grundsätzlich so versuch doch mal beide auch kennenzulernen und nicht einfach nur sofort die Entscheidung zu treffen und zu sagen, das ist jetzt das Beste, weil das kenne ich schon. Und es ist ja wie beim Hiring auch, ne? Wenn du halt mit einer Person mehr gesprochen hast und dann im Prozess jetzt nicht strukturiert durchgehen würdest, würdest du halt auch nur eine Person kennenlernen und einfach aufgrund dessen, dass du mehr Zeit mit der Person verbracht hast und das jetzt erstmal keine maximal negativen Signale gab, wahrscheinlich auch einen positiven Bias in diese Richtung entwickeln. Und so ist es bei Investoren halt auch. Wenn du die Zeit nicht nimmst, verschiedene Investoren, also dafür musst du die Luxussituation haben, dass mehrere Investoren sich für dich interessieren. So, fair point, point taken. Aber wenn du das hast, sich mit den Personen zu beschäftigen und zu sagen, okay, ich nehme mir wirklich Zeit, weil ich muss halt herausfinden, ob diese Person wirklich passt, dafür musst du halt auch alle davon treffen, um ein sinnvolles Bild dafür zu bekommen.
Also das Interessante ist tatsächlich genau dazu, wir sehen relativ breit, dass First-Time-Founders sehr stark auf die Firmenbrand optimieren und auf Commercial Terms. Und auf der anderen Seite, also ich habe diese Woche beispielsweise noch ein Termsheet mit einem extrem erfolgreichen Serienunternehmer gemacht, der sagt, pass auf, Commercial Terms, das muss nachher natürlich irgendwie zusammenpassen. Und auch die Firmenbrand ist mir natürlich auch wichtig. Aber was mir am Ende viel wichtiger ist, wer ist die Person, die da ist? Kennt die sich in meinem Space aus? Ist das ein guter Sparringspartner? Kann die mir die richtigen Intros machen und so weiter und so fort? Und nicht nur verspricht die das, sondern macht die Person das wirklich? Und zweites Thema ist natürlich Governance. Also wie arbeiten wir hier eigentlich zusammen? Ja, wer muss wofür welche Approvals geben? Und das sieht man schon über die letzten Jahre. Wir haben mehr und mehr Serienunternehmer hier in Europa, dankenswerterweise. Die Governance ist aber deutlich stärker founder-friendly geworden, weil wir merken, das ist den Unternehmern wichtig. Früher ging es darum, Commercial Terms, wer zahlt irgendwie mehr Geld für möglichst wenig Dilution und wer bringt dann eine tolle Brand mit und darauf wird entschieden. Ja. Aber ich glaube, da haben einfach sich sehr, sehr viele wirklich ins Fleisch geschnitten, was dann wiederum im Gegenteil für uns heute auch attraktiver ist. Also wir haben dann teilweise eben auch ein bisschen aggressivere Terms, zahlen etwas weniger Kapital, bekommen ein bisschen mehr Shareholding, sodass das für unseren Fonds auch wirklich Sinn macht und wir die eben genannte Performance dann auch hinbekommen. Ja, wir wollen immer einen Top-Decile-Fund haben und das haben wir dankenswerterweise über 17 Vorgenerationen hinbekommen bei Early Bird.
Das bedeutet, im Vergleich zu allen Fonds muss man am besten performen, um da in diesem Segment zu sein.
Also du hast eben gesagt, ja, so dieses 3x, das steht sehr, sehr viel in der Industrie. Wenn du sagst, du machst über 10 Jahre einen 3x-Fonds, bedeutet das, dass du 200% Profit gemacht hast. Wenn du das jetzt mal ohne Zinseszins halt durcheinander teilst, hast du 200 durch 10 Jahre, hast du 20%. Das ist das Klassische, was man so hört. Ein guter Top-Dezil-VC-Fonds, den verzinst du dann netto mit 20%. So, das ist der Anspruch, den wir mindestens haben. Ja, wir haben einige Fonds, die natürlich dann irgendwie 6, 7, 8 Mal. Wir haben teilweise der Fonds beispielsweise, wo UiPath damals drin war, ich glaube, die Zahlen sind auch relativ publik, ja, dann auch mal 20 Mal einen Fonds zurückgebracht. Und das muss natürlich dann am Ende der Anspruch sein, um das alles zu balancieren. Das funktioniert aber auch nur, wenn wir diszipliniert bei unseren Terms sind. Also beispielsweise in der 2021, 2022er Zeit haben wir sehr, sehr viele Deals. Ich habe eben Lovable gesagt, das war etwas später dort in der Phase abgesagt, aber viele andere auch aus Commercial Terms, weil wir gesagt haben, wir bekommen dort nicht das Shareholding. Und zu diesem Zeitpunkt war noch unklar, dass die Unternehmen wirklich so groß werden können. Damals haben wir alle über Unicorns gesprochen. Also die UiPath-Zeit zu 2021, 2022 war das erste Mal, dass wir über Dekacorns gesprochen haben. Deshalb, zuvor war das undenkbar. Jetzt gucken wir uns gerade mal Unternehmen an. Ja, also wir schauen Anthropic, OpenAI, SpaceX und so weiter und so fort. Da haben wir irgendwie vor 2 Jahren noch drüber gesprochen, ob die mal 100 Milliarden wert werden können. Jetzt sprechen wir darüber, ob die eine Trillion, also eine Billion wert sein können. Und wir sehen, es ist möglich. Das ist diese Konzentration. Und dementsprechend musst du natürlich in der Covid-Zeit relativ diszipliniert sein, was wir gemacht haben, haben einige Themen dann auch abgesagt. Auf der anderen Seite dann aber auch in die richtigen investiert. Ja, also sei das irgendwann dann ein Black Forest Labs beispielsweise, Aleph Alpha, ein Unternehmen, ja, Marble Fusion und so weiter und so fort. Ivan haben wir damals investiert, wo wir sehr diszipliniert reingegangen sind und am Ende da auch zumindest mal aus heutiger Perspektive sehr erfolgreiche Investments gemacht haben.
Ich muss mal überlegen, ob ich den Podcast irgendwann umbenennen muss, weil Unicorns nicht mehr ausreichen. Aber
Der Centacorn Podcast, the Centacorn Bakery.
Ja, aber das reicht ja auch nicht mehr. Weißt du, das sind ja dann die 100 Milliarden. Was machen wir mit den Trillion-Dollar-Companies?
Ja,
weißt du,
müssen kreativ werden.
Trillion-Dollar-Bakery.
Ja.
Wie ist das als Investor? So, wenn ich von außen drauf gucke, ich sehe Aleph Alpha und sehe am Rande, ich sehe eigentlich wenig Positives zu so einer Firma, dann ab einem gewissen Punkt sehr hoch gehypt, nicht hinter den Erwartungen geblieben, Sachen wurden kommuniziert, die dann irgendwie im Hintergrund zerrissen wurden, so als ob sie falsch dargestellt wurden. So, ich bin nicht drin, ich will das nicht werten, sondern was macht das mit einem, wenn man in eine Firma investiert? Die Außenwahrnehmung ist X, also in dem Fall nicht gut. Und anders gefragt, würdest du heute nochmal in Aleph Alpha investieren?
Ganz einfache Antwort, ja, auf jeden Fall. Für uns ist das tatsächlich gar nicht so wichtig, wie die Außenwahrnehmung da ist. Das ist natürlich wichtig im Sinne von, was hat das für einen Einfluss auf Kunden? Also beispielsweise, wenn du im Consumer-Bereich bist, ja, also wir haben das viel damals in der Zeit gesehen, ein Bereich, wo wir nicht investiert haben, war dieses ganze Quick-Commerce. Ja, das wurde ja teilweise auch sehr zerrissen in den Medien und das hat einen Einfluss auf deine Consumer. Im B2B-Bereich ist es weniger relevant, aber dennoch sehr relevant. Das hat einen Einfluss natürlich auf Mitarbeiter, das hat einen Einfluss auf Geldgeber. Aber das ist für uns tatsächlich ganz normal, weil wir wir sind Privatmarktinvestoren und private Unternehmen haben keine Verpflichtung, ihre Zahlen so zu reporten. Ja, und das ist das Schöne auf der einen Seite. Das führt aber im Zweifel dazu, dass die öffentliche Wahrnehmung immer eine Diskrepanz hat. Bei Public Companies, die halt Earnings Calls im Quartal machen, da weißt du bis auf die Nachkommastelle ganz genau, wo die stehen. Das heißt, die Wahrnehmung ist relativ nah an der Realität, ja, je nachdem, was du dann für Personen hast. Elon Musk, sehr bekannt, ja, der schafft es trotzdem dann, die externe Wahrnehmung in vielen Fällen trotzdem noch über die faktische Realität etwas hinauszustellen. Ja, das ist auch eine sehr gute Gabe von CEOs. Im Privatmarkt ist das aber ganz normal. Das heißt, wir haben eigentlich immer eine Diskrepanz. Das heißt, hier ist eigentlich die Realität der Company und hier ist die Wahrnehmung. Das haben wir bei vielen Companies auch gehabt. Aber auf der anderen Seite haben wir häufig auch, hier ist die Realität und hier ist die Wahrnehmung. Und das Wichtige ist, dass die Wahrnehmung, die geht nicht immer nur nach oben rechts. Ja, das ist am Ende so ein bisschen Hillclimbing. Das geht mal rauf, das geht mal runter. Und du musst es als Unternehmen schaffen, durch diese Phasen durchzugehen. Die meisten Unternehmen haben aber tatsächlich ein Problem, runterzugehen und stürzen dann komplett ab. Aktuell sind wir in einer sehr positiven Lage. Ich kann jetzt keine Details da disclosen, aber Stand heute bin ich ein sehr, sehr glücklicher Investor. Knock on wood, das ist auch die letzten Prozessschritte. Aleph Alpha hast du angesprochen, jetzt hat mit Cohere eine sehr umfangreiche Fusion bekannt gegeben und da sind natürlich noch ein paar letzte Schritte, die auch durchlaufen werden müssen, aber angenommen, das wird so, dann war das für uns ein extrem erfolgreiches Investment.
Also das so, also auch selbst von außen, man urteilt so schnell, wenn man nicht reingucken kann. Aber von ein, zwei schlechten Jahren in der Außenwahrnehmung muss man sich nicht zwingend irgendwie mitnehmen lassen. Man muss auch nicht immer alles nachplappern, was man so sieht. Auch wenn man nicht unbedingt alle Details erfahren kann, weil manche Sachen halt hinter den Kulissen passieren. Ist das schon ganz interessant, wie schnell Panikmache betrieben wird, finde ich. Und auch ein bisschen nicht nur interessant, sondern eher auch beängstigend.
Ich sehe da tatsächlich auch sehr stark die Intermediäre und in dem Fall, wer bestimmt eigentlich unsere Wahrnehmung? Also wem geben wir eigentlich eine Plattform, seine Geschichten oder seine Details zu teilen? Ja, du machst das auch selber mit deinem Podcast. Ja, du nimmst Leute vor die Kamera und dann bekommst du mal wirklich eine greifbare First-Hand-Story. Aber die Vergangenheit des Meinungsmachens ist über Intermediäre und das sind Mediencompanies. Das war in Vergangenheit traditionelle Print. Ja, also in Deutschland, wir haben Handelsblatt, SZ, FAZ, Vivo und wie sie alle heißen. Das sind die Intermediäre und du siehst, dass in den USA beispielsweise diese Intermediäre in Vergangenheit deutlich binärer waren. Ja, also da war entweder alles ganz, ganz krass und toll und New Moonshot und was auch immer oder Vollkatastrophe, richtig tot. Du merkst, dass in Deutschland Journalismus in der Vergangenheit relativ kritisch drauf schaut. Also immer so, okay, wo Licht ist, gibt's auch Schatten und dann auch einen starken Fokus auf den Schatten. Wir wissen alle, negative Nachrichten traveln irgendwie, ich glaube, viermal schneller durchs Internet als positive Nachrichten. Und das sind viele Sachen, die damit zusammenkommen. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen Mindset, wo ich auch die Journalisten, auch diejenigen, die Geschichten natürlich aufschreiben, auch in die Verantwortung nehmen möchte. Ja, wenn wir alle immer nur auf das schauen, was nicht funktioniert. Und im Frühphaseninvestment hast du eben auch gesagt, die meisten Sachen funktionieren leider nicht. Und wenn wir uns darauf festbeißen, dann bekommen wir keine Kultur des Scheiterns. Und in Amerika ist das gang und gäbe, ja. Also das wird immer viel erzählt, aber wer mal viel Zeit drüben verbracht hat, wie gesagt, ich habe auch über 9 Monate drüben gelebt, ja, dann siehst du einfach, das ist dort komplettes Mindset. Also da hast du halt gefailt und weiter geht's, ja, und da wirst du jetzt nicht komplett runtergemacht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen in der Kultur drin. Wir sehen aber auch auf der anderen Seite, dass sich Journalismus und Medien über die letzten Jahre sehr stark verändert hat. Also es geht von, wir haben wenige zentrale Player, die dieses Vertrauen erzeugen, hin zu einer sehr fragmentierten Landschaft, ja, also von Leuten, die eigene Newsletter schreiben, Leuten, die eine große Followership beispielsweise bei LinkedIn, bei X oder was auch immer haben, Leute wie dich selbst, du machst einen Podcast und erreichst damit viele Leute und dann muss man sich immer überlegen, welche Geschichten erzähle ich jetzt hier, ja, also bin ich derjenige, der jetzt die ganze Zeit den Fokus drauf legt, was nicht schief läuft, dann können wir viel Zeit verbringen. Die Frage ist für mich eher, was lernen wir da drauf und was sind die Sachen, die gut laufen und was können wir daraus lernen? Ja, und das ist am Ende eine gewisse Balance, die vom Mindset her in Europa leider Gottes noch aus meiner Perspektive viel zu häufig zu stark auf das Negative geht.
Wir machen mal einen Sprung weiter, weil ich glaube, das kann man genauso stehen lassen. Wenn ihr jetzt auf neue Companies schaut, was würdest du sagen, ist heutzutage noch etwas, womit ich mich wirklich differenzieren kann und womit ich wirklich dafür sorgen kann, dass es eine gewisse Art von Burggraben, Defensibility, irgendwas gibt, was mir nicht einfach jemand wegnehmen kann, weil wenn jemand sagt, Lovable, Cloud Code, wie auch immer, bau mir mal bitte das. Und ich habe das erstmal als erste Variante. Da hat man ja das Gefühl, das, was früher Burggraben war und Defensibility, ist es heute nicht mehr so sehr.
Die Welt hat sich so schnell da weiter gedreht. Also früher haben wir über beispielsweise Economies of Scale, ja, klassische Netzwerkeffekte, Marktplatzeffekte und so weiter und so fort gesprochen. Ich glaube, ein Teil davon hält auch heute immer noch. Aber die Welt hat sich mit KI einfach so schnell weitergedreht, dass wir als Investoren auch komplett neu denken müssen, wie wir über Defensibility nachdenken. Das heißt, auf der einen Seite schauen wir natürlich auch, wie können Unternehmen überhaupt mal die Nummer 1, 2, 3 in ihrem Markt werden? Aber die Frage natürlich auch, wenn sie das mal sind, wie können sie das nachhaltig wirklich beibehalten? Und wenn wir uns diese Frage stellen, wir schauen heute bei Earlybird, so haben wir unser Team auch strukturiert. Das heißt, wir schauen auf der tiefsten Ebene, wenn wir uns so einen Stack vorstellen über so drei Ebenen, haben wir ganz unten letztendlich Deep Tech und Hardware. Also das ist alles von, ich habe eben gesagt, ESA Aerospace, Zugang zu Space mit Raketen. Wir haben Marvel Fusion, die im Kernfusionsbereich sind. Wir haben Greenlight im Dekarbonisierungsbereich. Wir haben beispielsweise Arago, die bauen visuelle Chips als Alternative zu Nvidia. Das sind alles Unternehmen, die im Hardware-Bereich sind. Dann wäre drüber den Bereich, nennen wir Softwareinfrastruktur und Frontier Models. Das ist der Bereich, den ich bei Earlybird auch leite. Da fällt alles rein, wie beispielsweise ein Aleph Alpha, ein Black Forest Labs, Spatial haben wir investiert. Das ist der Matthias Niesner, ein TU München Professor, der zuvor Synthesia mitgegründet hat und jetzt eben im Bereich World Models, aber insbesondere physisch geerdete World Models, ein neues Startup gelauncht hat letztes Jahr. Das sind die Companies, die in diesen Bereich reinfallen. Und dann haben wir oben drüber den Applikationsbereich. Und der Applikationsbereich, den teilen wir für uns ganz einfach ein nach, wohin verkaufst du? Und dann das Department in der Company, also verkaufst du ins Accounting, verkaufst du in die HR-Abteilung, verkaufst du in Sales oder Marketing und auf der anderen Seite die Industrien. Also verkaufst du in Industrial Tech, verkaufst du irgendwie in, keine Ahnung, E-Commerce oder was auch immer. So denken wir darüber nach. Und zu deiner Frage, die Burggraben hängt ganz stark davon ab, in welcher dieser Ebenen du bist und wie du einkategorisiert wirst. Beispielsweise auf dem Hardware-Deep-Tech-Layer geht es ganz viel wirklich um tiefes IP. Also das dauert einfach extrem lange, dort gewisse Sachen zu entwickeln und dann wirklich auch Produktionsreife zu erreichen. Das heißt, das sind klassische, ich nenne es jetzt mal ingenieurswissenschaftliche IP-Themen, die du hast. Und Punkt Nummer zwei, deine Fähigkeit, extrem viel Kapital einzusammeln. Also die genannten Unternehmen eben, die haben alle mehrere hunderte Millionen bereits geraced und die werden auch noch weiteres Kapital benötigen, um am Ende dort eine Marktreife zu erzeugen. Das heißt am Ende wirklich technisches IP, extrem wichtig, die Fähigkeit, das wirklich zu produktisieren und wirklich Produktion at Scale aufzubauen und am Ende die Möglichkeit, Kapital zu raisen. Gehen wir eine Ebene höher und wir schauen uns diesen ganzen Software Infrastructure und Frontier Models an. Das sind dann primär die ganzen Foundation, Large Language Models beispielsweise. Da gibt es pro Modalität, also wir können uns Text anschauen, Code ist eine Ebene von Text. Wir schauen uns im Zweidimensionalen an, da haben wir letztendlich Voice oder wir haben Images, wir haben Video und so weiter. Da geht es am Ende wirklich drum, wer kann diese Pipelines aufsetzen im Pre-Training und Post-Training-Bereich. Da gibt es pro Modalität sehr, sehr wenige Leute weltweit, die dieses Know-how wirklich haben, weil du kannst ja am Ende halt anschauen, wie deine Pipelines konvergieren, wie gut das aussieht. Das heißt, Zugang zum richtigen Talent, ganz wichtig. Zweiter Punkt ist Zugang zu Daten. Also beispielsweise, wenn du Textmodelle trainierst, diese Textdaten kannst du über ein Public Scrape aus dem Internet relativ viele bekommen. Ja, gleiches, warum auch übrigens Coding-Modelle so gut funktionieren. Weil Coding ist auch eine Sprache, die ein sehr, sehr geringes Dictionary hat. Also wir haben weniger als 10.000 Worte da drin. Deswegen funktioniert Coding sehr gut und weil das publicly available ist. Images, du hast relativ viele Stock-Images verfügbar. Gehst du jetzt auf Video? Da bleiben da gar nicht mehr so viele Plattformen. Dann hast du irgendwie noch YouTube, vielleicht ein paar TikTok oder was auch immer. Möchtest du aber jetzt beispielsweise physische Weltmodelle trainieren, wo es um Digital Twinning geht, diese Daten bekommst du nur noch über Partner. Also die musst du selber erheben oder bekommst die nur noch über Partner. Das heißt, die zweite Komponente neben Talent ist dort Zugang zu Daten. Okay. Und das Dritte ist, wir wissen ganz genau, die brauchen noch sehr, sehr viel Compute, um diese Foundation Models zu trainieren, ist viel Kapital, weil Kapital korreliert in dem Fall sehr stark mit Compute. Das heißt, wenn wir uns auf diesem Software Infrastructure und Foundation Models anschauen, sagen wir, die richtigen Talente, und das finden wir nur raus, indem wir mit unterschiedlichen Leuten sprechen und auch sagen, wo stehen die denn in dieser Research-Community? Wir schauen uns an Zugang zu Daten und wir schauen uns an, können die viel Kapital raisen, weil das am Ende der Compute ist. Also heute sagt man so über den Daumen, damit du wirklich ein Frontier-Lab aufbauen kannst, brauchst du mindestens 500 Millionen pro Jahr tatsächlich.
Krank.
Um wirklich kompetitiv mit den Anthropics, OpenAI und so weiter, Frontier-Modelle, insbesondere auch mit den asiatischen Labs hinzubekommen. Dann das Dritte, und das ist, glaube ich, wo deine Frage eingangs auch herkam, ist der Applikationslayer. Das heißt, wenn ich heute eine Idee habe und kann irgendwie übers Wochenende ganz schnell was vibe-coden und schnell den Value Proposition Market Fit testen, dann hat das früher im Vergleich tatsächlich ein Fulltime-Commitment gebraucht. Du brauchtest Softwareentwickler und so weiter und so fort. Das heißt, wir sehen tatsächlich auch, dass im Applikationslayer wir plötzlich viel, viel, viel mehr Gründungen haben und extrem viel Neues. Weil für uns, wir sehen plötzlich nicht wie damals, okay, du hast jetzt, sagen wir mal, 20 Startups in einem gewissen Bereich. Wir wissen, die sind alle Fulltime, die sind All-In, die haben ihre initialen Teams aufgebaut. Stattdessen sehen wir heute 200 Applikationen, die nahezu alle irgendwie gleich aussehen. Dann müssen wir erstmal rausfinden, okay, wer ist hier eigentlich All-In, wirklich Vollblut-Unternehmer? Und wer macht das irgendwie als Side-Hustle übers Wochenende, aber will dafür niemals seinen Fulltime-Job verlassen? Das heißt, die Sachen müssen wir erstmal rausfinden. Und dann müssen wir uns am Ende ein Bild machen, okay, wer schafft es denn eigentlich über, sagen wir mal, irgendwie vielleicht 1 Million ARR, die heute relativ schnell erreichbar ist, weil du hast halt dieses Tourist Money. Das heißt, irgendwie du kommst auf Kunden zu und die sagen, ich möchte das unbedingt mal ausprobieren. Dann schmeißen die das rein, nach einem Monat canceln die das wieder. Das heißt, das ist kein nachhaltiges Business.
Und da muss auch dazu sagen, ARR wird häufig als Kennzahl ausgegeben, selbst wenn du halt einen Monatsvertrag machst.
Ja, ähnliches,
wenn man sagt halt, wir machen 1 Million ARR, heißt aber, die haben vielleicht 20.000 Umsatz, 50.000 ja. Umsatz, 100.000 Umsatz musst du ja eigentlich dann irgendwie haben.
Der also, kleine, aber feine Unterschied zwischen annualisiert und Annual Recurring Revenue. Ja, weil das eine sind traditionell nach SaaS-Metriken Lizenzverträge, die über mehrere Jahre teilweise eben auch laufen. Und das andere ist, ich habe mal einen Monat Umsatz gemacht und habe dann einfach mal 12 gerechnet. Das heißt, das wird auch durcheinander geworfen. Und da ist halt wichtig für uns rauszufinden, wer hat hier wirklich nachhaltig ein Geschäft aufgebaut. Und wo wir dann wirklich auf die Burggraben drauf schauen und was das auch für Teams bedeutet, ist Punkt Nummer 1, wir suchen Leute, die AI-Native sind. Und das sind häufig jüngere Personen, die halt einfach sich mit diesen ganzen Code-Gen-Tools und so weiter sehr, sehr gut auskennen. Das heißt, die wirklich den Prozess und das Produkt zu entwickeln, neu mit KI denken. Das ist eine Persona, die wir im Gründungsteam sehen möchten. Und das andere sind tatsächlich die Domänenexperten. Das heißt, ich habe eben gesagt, einmal wir haben die Departments und wir haben die Industrie. Und dort möchten wir wirklich Leute sehen, die sehr, sehr tiefes Prozess- und Industrieverständnis haben. Und das sind eigentlich die Founding-Teams, die wir dann auf dem Application-Layer suchen. Das heißt, AI-Native in einer Persona ist meistens CPO, CTO und sehr häufig dann CEO, jemand mit einer sehr, sehr tiefen Domänenexpertise, die das eben zusammenbringen und sagen, wir disruptieren komplette Prozesse und wir haben ein tief genuges Verständnis, dass wir nicht nur schnell übers Wochenende mal ein MVP hier irgendwie coden können, sondern tatsächlich daraus auch ein Business bauen. Weil das ist ein Riesenunterschied. Habe ich hier irgendwie ein quickly vibe-coded MVP oder habe ich wirklich ein Business, was ich aufbaue?
Das Spannende daran ist, es wird so viele geile Firmen geben, die einfach nur mal angefangen haben, irgendwie ein Business zu bauen. Und mit Vibe-Coden angefangen haben, woraus sich dann doch was entwickelt, woran man vielleicht in der ersten Sekunde nicht denken würde, dass es dieses Team ist. Und das ist so das, wo man sagt, man versucht diesen Prozess so stark zu kontrollieren irgendwie und sagt, okay, das suchen wir und das sind positive, das hat einen positiven Erwartungswert. Und am Ende gibt's immer diese Ausreißer. Natürlich nicht ganz so häufig und nicht ganz so viel und wahrscheinlich, aber ich freue mich trotzdem, wenn wir irgendwann nochmal zusammensitzen und du sagst, hey, guck mal, das Team hat es eigentlich nur gewipe-coded und die haben sich dann aber so da reingefuttert, dass sie wirklich eine geile Firma gebaut haben.
Ich glaube, davon werden wir noch viel, viel mehr sehen, weil die Eintrittsbarrieren, ein Unternehmen zu gründen, immer niedriger werden. Also es gibt da witzigerweise, gibt es ein Paper zu, das heißt The Cost of Experimentation. Und zwar zeigt dieses Paper, wie mit der Einführung neuer Technologien die Kosten, einen gewissen Meilenstein zu erreichen, also beispielsweise ich habe Product Market Fit gemessen in 1 Million ARR oder was auch immer, zeigen, dass das immer weiter runtergeht. Also du hast damals mit der Einführung des Internets brauchtest du halt nicht mehr physisch über Brief und Post alle Menschen zu erreichen, sondern du kannst plötzlich übers Internet alle Menschen erreichen. Über das Einführen der Cloud musst du dir selber nicht mehr deine Server zu Hause in den Keller stellen, sondern kannst halt einfach die mieten. Und wenn du merkst, ich habe mehr Demand jetzt, kannst du halt mehr Cloud-Capacity mieten. Mobile, du bist plötzlich in jedermanns Tasche. Das heißt, mit Mobile und Apps hast du auch wieder deutliche Reduktion in Kosten, ein neues Business zu starten. Und KI ist letztendlich die Cost of Generation. Das heißt, mit KI kann eigentlich jeder, der eine Idee hat, das in einen MVP übersetzen, und dadurch ist die Grundbasis an potenziellen Gründern deutlich größer, als es das vor 10 Jahren war, weil die Hürde einfach runterkommt. Und das ist das Spannende. Das macht unseren Job aber extrem viel schwieriger, weil Punkt Nummer 1, wir ein viel größeres Volumen haben, und aus meiner Perspektive kannst du das nicht mehr mit reiner Menschenkapazität über dein Netzwerk abdecken. Deswegen glaube ich ganz fest an diesen datengetriebenen, KI-gestützten Investmentansatz. Punkt Nummer 2 ist tatsächlich dann aber auch rauszufinden, okay, wer ist hier ein spannender Gründer, der wirklich ein Unternehmen aufbauen möchte, und wer hat hier halt was gevibe-coded? Das heißt, diese Zeit, die wir früher hatten, ich erinnere mich dran, vor 7, 8, 9 Jahren, konnten wir es uns erlauben, auch mal ein Unternehmen über 3 Monate mitzubegleiten und zu sagen, okay, wir fangen einen Prozess an, wir lernen die kennen. Die sind im Fundraising-Prozess. Wir hatten damals, kann ich gar nicht mehr vorstellen, wir hatten einmal im Monat, wo wir die Gründungsteam, die wir im Investment-Komitee sehen wollten, entweder nach München oder Berlin, haben wir die eingeflogen. Und dann haben wir Investment-Komitee gemacht und haben da 3, 4 Teams nacheinander gesehen an einem Tag. So, das kommt dir komplett utopisch vor. Wenn du das heute machen würdest, dann würdest du sagen, es ist Donnerstag und sorry, lieber Gründer, das letzte IC war am Montag, jetzt wartest du noch mal 3,5 Wochen und dann kommst du bitte noch nach Berlin und pitchst das uns. Undenkbar heute. Das heißt, wir müssen unsere Prozesse auch anpassen, und teilweise ist einfach diese Zeit so stark durch KI komprimiert, dass du halt innerhalb von beispielsweise einer Woche in 48 Stunden entscheiden musst. Und das geht nur, wenn du dich als Investor so aufstellst, dass du sagst, ich verstehe meine Bereiche. Also wenn du heute zu mir kommst und sagst, hey, ich gründe was im Foundation Model Bereich, dann habe ich im Zweifel sehr, sehr viele Paper dort gelesen, kenne sehr, sehr viele Leute. Ja, dann rufe ich irgendwie den Samuel von Aleph Alpha, oder ich rufe den Robin von Black Forest Labs an, oder rufe den Matthias bei Spatial an oder den Luke von Slang und sag hier, erzähl mir doch noch was hier, da ist ein neues Foundation Model, was ist eure Perspektive? Das heißt, ich habe sowohl natürlich die Expertise selber aufgebaut, ja, ich habe selber operativ Sachen entwickelt und selber auch in dem Bereich geforscht, als auch heute noch die richtigen Kontakte, um innerhalb kürzester Zeit das zu evaluieren. Wenn du als Team aber so aufgestellt bist, dass du sagst, wir sind Generalisten und sind super opportunistisch, dann wird es einfach extrem schwierig, gerade für die immer größer werdenden Tickets, sehr schnell die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Das verstehe ich total. Und ist ja auch verrückt, weil sich alles verändert, ne? Egal wer wie arbeitet, so alles davon, zumindest mal erstmal in unserer Bubble, wird sich verändern oder verändert sich gerade jetzt schon und hat dann Impact nach und nach auf alles Weitere. Was ich auch spannend finde, so, weil einfach so viele jetzt auf einmal loslaufen und teilweise sich einfach Themen rauspicken, ohne diese harte Branchenexpertise. Wo ist der schmale Grat aus die Branchenexpertise? Also, und wahrscheinlich wirst du sagen, es kommt drauf an, weil das ist meistens die Antwort, aber so, ich finde es manchmal auch spannend, wenn Teams was machen, wovon sie nicht so eine Ahnung haben, weil sie dadurch nicht betriebsblind sind. Und die Frage ist aber, ab wann kann man sagen, hey, hier hilft das wirklich? Und ab wann sagt man auch, hey, hier ist das wirklich gar nicht hilfreich?
Ich glaube, es ist am Ende immer eine Frage des Teams. Ein Team zu haben, was komplett betriebsblind ist und komplett naiv in eine Industrie reinkommt, wird aus meiner Perspektive sehr große Schwierigkeiten haben, am Ende in dieser Industrie die Kredibilität zu bekommen und in diese Industrie rein zu verkaufen. Du kannst die tollste Lösung haben, aber wenn dein Ansprechpartner sagt, was willst du mir über mein Business erzählen, und in Klammern, das ist in sehr vielen B2B-Bereichen genau der Fall, dann wirst du das auch niemals dort an die verkaufen können. Und die sind jetzt nicht so, dass die sagen, geil, ich habe bei Instagram eine neue App über mein whatever, Process Mining, RPA oder was auch immer gesehen und deswegen setze ich das jetzt ein, sondern das ist noch traditionelle Sales-Prozesse und da geht viel über Kredibilität und kennt ihr euch eigentlich aus. Dementsprechend glaube ich nach wie vor, sehr, sehr stark an ein balanciertes Team. Jemand, der die Kredibilität, die Erfahrung und auch die Caveats hat. Also wo man sagt, so pass auf, das wurde immer so gemacht, weil, ist auch wichtig zu verstehen, warum wurde dann das so gemacht? Weil es gibt für viele Sachen Gründe, warum sich die Dinge eingeschwungen haben. Und dann aber Mitgründer, Mitgründerin, die das genau challenge. Und das ist das, was ich eben so in der Balance gesagt habe. Wenn du eben im Applikationslayer bist, ist es sehr wichtig, diesen Industrieexperten zu haben, weil die Person weiß, warum die Sachen jetzt so gemacht sind. Es gibt für viele Sachen gute Gründe, für manche eben nicht. Und dann jemanden zu haben, der AI-Native das Ganze mal hinterfragt, ja, der die blöden Fragen stellt und sagt, wieso machen wir das so, das könnte man doch so machen oder was auch immer. Ja, und vielleicht gibt es dann in 70% der Fälle gibt es dann einen Grund, weil das heißt, pass auf, so sind die Unternehmen halt strukturiert, so sind die Entscheidungsprozesse, also beispielsweise wenn du in Fabriken rein verkaufst, ja, gewisse Budgets liegen beispielsweise bei den Anlagen, gewisse Budgets bei den Fabriken, manche Sachen werden aber zentral von der IT verwaltet. Und wenn du da dort halt was Neues reinverkaufen willst und verstehst das nicht, dann wirst du Jahre brauchen, bis dass du diese Prozesse am Ende überhaupt mal nachvollzogen hast und in die Unternehmen reinverkaufst. Deswegen, ich glaube ganz fest dran,
dass du diese... Da ging es mir auch mehr um die Problemlösung als um den... Aber manchmal hilft es ja, Sachen anders zusammenzusetzen. Sagen, ich komme aus dem Bereich, das lerne ich gerade, sind die größten Probleme in dem Bereich, in den ich reingehe und ich fange an, Sachen zu verknüpfen, zu übertragen. Das ist ja schon auch wie immer wieder Innovation oder neue Lösungen entstehen. Aber es gibt halt Bereiche, in Foundation Models werde ich jetzt wahrscheinlich nicht auf einmal das Rad neu erfinden.
Ja. So. Ich glaube ganz fest dran, dass Interdisziplinarität heute und insbesondere die Zukunft ist. Ich glaube, du wirst wenige Probleme lösen, wenn du ausschließlich in einem Bereich sehr, sehr tief gehst. Also früher hat man das die T-Shape-Profiles genannt. Das heißt, du hast eine Expertise, ein Bein, auf dem du stehen kannst. Du bist aber letztendlich fluent auf anderen Bereichen. Ja, das wollen wir sehr, sehr viel tatsächlich auch sehen, weil als Gründer musst du aus der Swiss Army Knife, musst heute über Marketing nachdenken, morgen über das, gerade in den frühen Phasen, wo du halt noch nicht einen Experten für alles hast. Und ich glaube heute eben ganz stark an interdisziplinäre Teams, weil du die unterschiedlichen Perspektiven eben mit zusammenbringen kannst. Ich glaube, dass du mit reiner, wir gehen jetzt mal in die Industrie rein und disrupten jetzt hier alles, deutlich größere Schwierigkeiten hast, als wenn du zumindest mal eine Person im Gründungsteam hast, wo du sagst, die verstehen diese Industrie hier gut und auch wenn die anderen dann das alle neu denken, aber ich glaube sehr stark an diese gemixten Teams. Es gibt sicherlich für das eine oder andere, es gibt sicherlich Teams, die komplett aus einer Industrie kommen, die nicht AI-native sind oder was auch immer und dort innovative, erfolgreiche Unternehmen aufbauen und es wird genauso Unternehmen geben, wo die Gründer, Gründerinnen noch gar keine Ahnung von der Industrie haben sich die rausgesucht, gehen da rein, disruptieren alles und haben die komplette Industrie neu erfunden. Die wird es sicherlich geben, aber ich glaube, die große Masse der erfolgreichen Companies sind interdisziplinäre Teams.
Christian. Glaube ich auch. Und wie ist denn deine Meinung zu Generalisten versus Special, also Spezialisten als Gründer heutzutage? Oder generell?
Sehr gute Frage. Ich glaube zunehmend an Generalisten, weil unsere Welt so dynamisch geworden ist und du mit der Technologie, die wir heute haben, in jeglichem Bereich den 80-90% Spezialisten in deiner Tasche hast. Egal, was du wissen willst. Ja, also jeder denkt ja, for better or worse, heute jetzt Jurist zu sein. Ja, weil irgendwas hat ja nicht gepasst. Und früher hatten wir die Eintrittsbarriere. Also ich glaube, das war übrigens auch ein sehr guter Systemfehler, dass du da ein bisschen Friktion erzeugt hast, ja, dass du einen Anwalt brauchst, um jemanden irgendwie zu verklagen oder was auch immer. Heutzutage, ich sehe es immer mehr links und rechts, dass Leute dann bei ChatGPT oder bei Claude irgendwie eingeben, so, und ja, du hast recht, musst du dies, das und das machen und denken plötzlich, hey, guck mal, ich habe ja den Experten. Das ist auch so. Das geht in steuerliche Themen, das geht in Gesundheitsthemen. Ja, irgendwie drückt irgendwie der Schuh und dann beschreibst du das mal ganz genau und dann hast du plötzlich deinen Health Advice und das sollst du irgendwie machen. Das heißt, ich sehe heute schon, dass die tiefe Expertise, die du früher ausschließlich über ein Team von Experten zusammenbekommen hast, hat die heute jede Person in der Tasche. Und ich glaube, was zunehmend wichtiger wird, ist, dass du ein guter Manager bist, aber nicht ein Manager von Personen, sondern ein Manager von Agenten. Das heißt, du setzt dir deine Experten auf und sagst, pass auf, du machst Market Research für mich, du machst beispielsweise kompetitive Analyse, du machst beispielsweise die Reach-Outs für mich oder was auch immer, du machst meinen Social-Media-Content, damit wir unsere Brand stärken und so weiter und so fort. Und du musst halt am Ende wissen, wie du die orchestrierst und alle auf ein Ziel ausrichtest. Dementsprechend glaube ich, dass es wird weiterhin Experten geben und die werden notwendig sein, aber das sind die 0,1% Besten der Allerbesten. Und ich glaube, die 80-90% Experten kannst du Stand heute in vielen Bereichen, also Coding sehen wir das beispielsweise, du hast das jetzt auch im, Photoshop, Grafikdesign oder was auch immer, das geht in viele andere Bereiche, ja, Ad-Copy schreiben, Websites entwickeln und so weiter, hast du das in vielen Bereichen, dass das einfach nicht mehr zwingend notwendig ist. Deswegen, ich glaube, auch wieder da, ja, T-Shape, ja, einen gewissen Bereich einfach sehr gut zu kennen, aber horizontal über mehrere Bereiche zu sein und unterschiedliche Experten, Agenten zu orchestrieren, das ist ein sehr, sehr starkes Skillset, was immer wichtiger wird aus meiner Perspektive.
Sieht man, glaube ich, auch immer mehr, ne? Dass du auch, wenn du überlegst, du startest eine Firma und wer wird quasi als erstes gesucht, wenn du dann irgendwie Support brauchst? Ein Generalist, der so viel wie möglich übernehmen kann und einfach sagt, ich fange hier an und ich komme zurück, wenn ich damit so weit bin, dass es halt auch wieder brauchbar ist. Das betrifft heutzutage häufiger die KI als den Founders Associate zum Teil, aber der Founders Associate oder der Chief of, ich habe auch, was man teilweise mitbekommt, dass als erstes quasi Chief of Staff geheiert wird, um von Sekunde 1 an AI-native Prozesse zu bauen und direkt mitzudenken. Was kann ich eigentlich KI-basiert machen, das mit der Firma gleich mitskaliert, bevor ich überhaupt Menschen einsetze? Ist schon eine verrückte Veränderung. Wir werden sehen, wie die sich auswirkt. So, das meine ich nicht, aber am Ende geht es trotzdem darum, so, wo beginne ich eigentlich? Und es ist selten, ich stelle den Buchhalter, die Buchhalterin ein.
Ja, ich glaube ehrlicherweise, wenn du das alles zusammenbringst, jetzt mal dahingestellt, ob du über Spezialist versus Generalist sprichst, ich glaube, der allerwichtigste Skillset in den nächsten Jahren wird Agency. Mhm. Ganz viele sprechen über Agency. Jeder hat da ein anderes Verständnis, was das für mich bedeutet. Ganz einfaches Beispiel. Sagen wir mal, du bist irgendwo im Ausland und endest dort im Knast und hast genau einen einzigen Call frei. Welche Person rufst du an?
Das ist eine geile Frage. Ich habe die schon immer wieder gehört im Podcast.
Und es ist wirklich, das ist für mich einfach ganz klar, du rufst die Person an, wo du sagst, die wird alle Hebel in Bewegung setzen, die wird irgendwie einen Weg finden. Und das ist einfach dieses, okay, du lässt dich jetzt nicht von konventionellen Hürden zurückhalten, sondern du wirst einen Weg finden, irgendwas zu machen. Und ich glaube, das ist einfach das Wichtige, ja, dass du Leute hast, die sagen, pass auf, es ist alles sich so schnell am Ändern. Du kannst nicht mehr sagen, das und das ist der Skillset, der ist in 3 Jahren irgendwie noch wichtig. Aber ich glaube, darauf kannst du es runterbrechen, wenn du im Unternehmen immerlichen Kontext bist, dass du Agency brauchst, dass du sagst, egal wie sich hier was verändert, ich werde meinen Weg finden und ich werde, egal welche Rückschläge, nicht aufhören, meine Vision, meine Mission zu verfolgen. Und das ist was Wichtiges, das kannst du über unterschiedliche Bereiche rausfinden und das ist übrigens auch genauso für uns als Investoren. Ja, wir erwarten das auch von unseren Investoren. Das ist kaltes Wasser. Ich kann die nicht in die Hand nehmen und denen noch erklären, welche Paper hier jetzt gerade welche Implikationen haben. Natürlich machen wir das zusammen und natürlich musst du auch zusammen am Ende lernen, durch diese Prozesse gehen, ja auch falsche Entscheidungen treffen und so weiter und so fort. Aber dieser Agency, dieser Drive, unabhängig davon, ob du Generalist oder Spezialist bist, ist extrem wichtig.
Das glaube ich auch. Was ist dein so Tipp, Gedanke, was gibst du Leuten mit auf den Weg, die sagen, hey, ich versuche gerade in der aktuellen Zeit up to speed zu bleiben. Worauf achte ich? Wie entscheide ich, was Neues ist, was relevant ist, was ich lernen soll, was ich vielleicht auch weglassen kann, um irgendwie nicht abgehängt zu werden, aber gleichzeitig auch nicht verrückt zu werden, weil man hat ja auch meistens noch ein paar andere Sachen, die man schon tun muss, zu denen der ganze andere, ich will up-to-date bleiben, Workload dazukommt.
Ja, interessant und ich glaube, das beschäftigt aktuell tatsächlich jedermann, der so irgendwie im Knowledge-Work-Bereich tätig ist. Und ich habe auch viele Freunde, die sind auch, also Herr André, irgendwie, du bist da relativ weit vorne mit den Tools und Automatisierung und so weiter, was soll ich machen? Mein erster Ratschlag ist, hört auf, euch verrückt zu machen mit allem, was bei LinkedIn, bei Twitter und keine Ahnung was passiert. Es ist faktisch unmöglich, mit allem Schritt zu halten. Ja, da kommt irgendwie morgen wieder das neue OpenClaw und da kommt wieder das neue Opus 4.5, da kommt wieder das neue GPT, was auch immer. Soll ich jetzt doch Codex nutzen oder soll ich doch irgendwie Claude nutzen und so weiter. Ja, also wenn du dich auf dieser Ebene mit den Sachen beschäftigst, wirst du niemals starten. Deswegen, meine Empfehlung ist, such dir 2, 3 Leute, wo du sagst, die haben ein ähnliches Interesse, mach den ganzen News-Kram einfach mal aus und stell es beiseite und setzt euch einfach mal 4 Stunden in den Raum, schließt euch ein und sagt so, lass uns irgendwie ein cooles Projekt. Nimm dir alltägliche Probleme. Beispielsweise, ich habe so viele Inbound-E-Mails, die kann ich irgendwie nicht beantworten oder ich vergesse immer, mein Follow-up zu machen oder was auch immer. Es können ganz einfache Sachen sein. Setzt euch einfach hin, nimm einfach das, was dir intuitiv richtig scheint. Ja, also ich selber mache heute primär alles mit Cloud Code. Es gibt sicherlich auch andere tolle, also Codecs habe ich auch eine Zeit lang genutzt, aber such dir einfach eins raus und hör auf, ständig hin und her zu springen. More or less sind die alle relativ ähnlich. Such dir eins aus.
Wenn der eine mal vorne ist, ist er in 3 Wochen, 6 Wochen nicht mehr vorne und dann doch wieder. Und
exakt. Ich glaube, heute hat es sich so etabliert, dass man weiß, von den Top, was auch immer, 3, 4 Anbietern kannst du damit arbeiten und die werden auch in 6 Monaten noch da sein und die werden 6 Monaten auch noch vorne sein. Ja? Such die aus, schließ dich mit irgendwie 2, 3 Freunden mal 4 Stunden ein und fang endlich an, Sachen zu machen. Wie viele Leute ich ständig treffe und höre, die nur darüber reden, was man machen könnte. Die ständig darüber reden, die kennen die neuesten News und was, welches Modell in welchen Benchmarks und keine Ahnung was. Das wird für dich nichts verändern und du wirst immer weiter abgehängt. Deswegen sage ich einfach, du wirst es nur rausfinden, indem du dich hinsetzt und was machst. Und du wirst überrascht sein, wie schnell du ohne irgendwelche Vorkenntnisse plötzlich Ergebnisse hast. Und wenn du dann anfängst, dann fängt es an, richtig Spaß zu machen. Und wir hatten das auch intern beispielsweise, ja. Also beispielsweise unser Gründungspartner, die sind Anfang 60, ja. Die haben dann irgendwann gesagt, so, hey, lass uns doch mal hinsetzen. Jetzt, wie machst du das denn hier mit diesem Cloud Code? Die kam zurück, wirklich strahlen in den Augen. Das hatte ich ja seit Jahrzehnten nicht mehr. So ein Heureka-Moment, ja, wo du da stehst und sagst, krass, was damit alles möglich ist. Damit kann ich ja plötzlich irgendwie die Slides für meine nächste Keynote oder sowas, ich rede da einfach jetzt rein und sag, mach mir mal hier 10 Slides, dann zieht das unseren Early Bird PowerPoint Skill, dann mach mir mal daraus eine Keynote, die dauert 30 Minuten und zack, hast du das da drin. Crazy. Und wenn du diesen Moment halt hast, wenn du ja wirklich ins Machen reinkommst, dann bist du angefixt und dann geht's los. Und dann macht's auch Sinn, sich zu informieren, was sind denn jetzt neue Sachen? Wie gehe ich denn beispielsweise mit Memory um und so weiter? Dann kommst du selbstständig tiefer da rein.
Ja.
Aber lass dich nicht verunsichern. Ja, auch, dass du denkst, ein Terminal, kannst du ganz normal in Human Language reinschreiben. Das ist wie eine E-Mail schreiben.
Jetzt auf einmal. Vorher war das nicht so.
Jetzt auf einmal. Deswegen, gerade ist der Punkt, ich sage einfach, hör auf, die ganzen News zu konsumieren. Setz dich hin, fang einfach an. Egal womit, fang einfach an. Und dann wirst du deinen Weg finden. Und wenn du irgendwie nach ein paar Wochen sagst, das ist jetzt irgendwie nicht mehr Cloud Code, sondern jetzt ist Codex, komplett fein. Aber dann hast du eine informierte Basis, auf dessen du diese Entscheidung treffen kannst.
Das Wichtigste ist wirklich, dich selber zu zwingen, diese Neugier zu entwickeln, dir immer, wenn du ein Problem siehst, die Frage, außer du musst ein Paket zur Post bringen, die Frage zu stellen, wie kann ich das mit KI lösen? Weil wenn du da hinkommst, dann verspreche ich dir, wirst du auch ganz viele Stunden versuchen, ein Problem mit KI zu lösen und dir denken, scheiße, das hätte ich lieber so selber machen sollen. Aber du wirst kreative Wege für Dinge finden, wo du denkst, wow. Ich nehme jetzt ein ganz anderes Beispiel. Wir hatten einen Vorfall mit unserer Haushaltshilfe, weswegen wir gesagt haben, das müssen wir vielleicht verändern. Und ich war so, okay, aber bis ich die Plattform mache, die Anzeige erstelle und hier und da. Cloud Cowork. Das ist mein Problem. Das sind meine Anforderungen. Hier ist die alte Anzeige. Update das. Stell das online. Monitor die Antworten anhand folgender Kriterien und sag mir, wen ich anschreibe. Also, und schreib die Person an. Knockout, wenn die Person komplett komische Preisvorstellungen hat. Und die erste Person, mit der ich einen Termin gemacht habe, war eher so US-Mindset, wirklich lange drüben gewesen, richtig so Haus, die Manage-Haushalte und nicht so, das will ich nicht machen, das finde ich blöd. Und du bist so, weiß ich gar nicht, ob ich die je gefunden hätte, ob ich die Nachrichten falsch gedeutet hätte, falsch interpretiert hätte. Das hat mich 5 Minuten gekostet.
Ja.
Weil ich halt nur gesagt habe, sync neue Nachrichten, da kam was rein, aussortiert, okay, hier angeschrieben, da. Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Das ist eine Aufgabe, die hätte ich nie im Leben in der Zeitspanne, in der Intensität, in der Genialität hinbekommen. Und das Ding hat das automatisch gemacht. Ich musste nur sagen, einmal reinreden, was ich brauche. Das Ding hat sogar eigentlich alle Accounts selber angelegt. So.
Und ja, es ist crazy.
Du gehst also selber noch übers Passwort drüber. Aber sonst,
ja.
Das war nicht Code.
Das ist genau der Punkt, ja. Also ich habe jeden Abend, also ich schreibe nebenbei immer so abends noch ein bisschen Newsletter, jeden Abend sitze ich da und überlege mir, womit habe ich heute meine Zeit verbracht und was davon ist was ich zum zweiten, dritten, vierten Mal gemacht hätte und schreibe das einfach in eine Liste. Ja. Und dann habe ich Ende der Woche, habe ich immer so eine Liste. Wir haben witzigerweise bei Early Bird auch die AI Power Hour, wo wir immer gemeinsam mit der ganzen Firma freitags, mittags immer gewisse Probleme lösen in Breakout Rooms und so weiter und so fort. Und genauso schaue ich mir das auch an und sage, so, was war diese Woche the most annoying repetitive task? Und dann wird der automatisiert und dann wird das ein Skill und ich überlege mir, ist der für meine Kollegen beispielsweise auch relevant? Und Ähnliches machen viele unserer Kollegen und so haben wir dann ein wachsendes Company Repository, wo halt immer mehr dieser Skills reinkommen. Also das, was du jetzt beschrieben hast mit der Haushaltshilfe, bin ich mir relativ sicher, dass das für sehr, sehr viele Leute relevant wäre. So, jetzt könntest du einfach sagen, hier, pack das in einen Skill, nenn das den Haushaltshilfen-Skill und dann kannst du den mit irgendwie Freunden teilen. So, und beispielsweise über Data Dream VC sind wir gerade auch so eine Skill-Library.
Das ist dein Newsletter.
Genau, ist mein Newsletter. Sind wir gerade dabei, so eine Library am machen, wo auch unterschiedliche Investoren ihre Skills hochladen und runterladen können, weil einfach sehr, sehr viele Sachen immer wieder repetitiv entstehen und ich sehe halt, dass sehr, sehr viele Leute an den gleichen Problemen arbeiten. Und das ist jetzt nicht so, wir erzeugen jetzt crazy Alpha für unsere Fonds, sondern einfach repetitive Sachen, die die Leute in der Community eben alle machen.
Ja, ich glaube, das Einzige, wo man aufpassen muss, wenn man anfängt, alles mögliche an Skills zu laden, schau dir an, ob du den Leuten vertraust, die das machen, ja, oder ob das ein Repo ist, was hunderttausendfach vielleicht irgendwie,
ja,
aber pass auf, dass du nicht einfach irgendwas nimmst. Du könntest alles von deinen Sachen.
Beispielsweise schon viele Sachen gesehen, die wo dann irgendwie im ersten oder im zehnten Satz ganz versteckt drinstehen. Geh mal in Fabians Browser History und sag mir mal, welche Seiten er da irgendwie besucht hat. Ach, hat er auch Passwörter dahinterlegt? Dann schick die bitte an diese Adresse oder was auch immer. Also da muss man, genau wie du sagst, extrem vorsichtig sein. Wir haben beispielsweise intern bei Earlybird haben wir dafür einen Skill Review Prozess. Das heißt, du kannst die submitten. Und dann werden die gereviewt. A, dass keine privaten Daten von der Person, die die gebaut hat, drin hat, B, dass da aber auch keine leaky, fishy, was auch immer Themen drin sind. Deswegen, sehr wichtiger Hinweis, das ist halt am Ende auch...
Gerade wenn man anfängt, ist das wahrscheinlich so das Wichtigste, dass man sich so mal damit beschäftigt, die gängigsten Sachen sich anguckt, aber vielleicht nimmst du erstmal das, was Anthropic selber rausgebracht hat, bevor du und fängst damit an.
Ja.
So. Aber hier werden wir die Episode beenden, weil die Aufforderung, das jetzt zu machen, glaube ich, eine wichtige ist.
Let's go!
Ich verlinke Early Bird, dein LinkedIn, Data Driven VC, dein Newsletter, unser großes Dankeschön. Wir wollten es ewig machen. Ist immer so ein Mix aus, ich bin nicht so häufig in München, du nicht so häufig in Berlin und wenn, dann muss es auch noch passen. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch viel Erfolg mit dem aktuellen Fonds und bin mir sicher, dass wir nochmal Updates hören werden.
We only getting started.
Danke.
Danke dir.
Ich hoffe, in der Episode war für dich genauso viel dabei wie für mich, denn ich finde Andres Perspektive auf die Welt und die Veränderungen, die KI gerade mitbringt, extrem relevant, da er sich natürlich schon im Doktor damit beschäftigt hat, sowohl aus wissenschaftlicher Perspektive als auch im Anwendungsfall bei Early Bird und sich wirklich einen Namen gemacht hat als Investor im deutschsprachigen Raum bei einer Brand, die es nicht immer leicht hatte und jetzt dafür steht, dass ein Generationenwechsel auch funktionieren kann, richtig gute Deals gemacht hat, muss man dazu sagen. Und mit dabei ist wahrscheinlich einer der spannendsten Investoren der nächsten Jahre zu werden. Und falls die Episode dir weitergeholfen hat, teile sie gerne mit jemandem, der auch davon profitieren würde. Lass dem Kanal, egal wo du gerade hörst, Spotify, Apple, YouTube, ein Follow da, dass wir weiter richtig gute Gäste mit Top-Inhalten einladen können. Und bis zur nächsten Episode bei Unicorn Bakery.